Ja, willkommen zur fast letzten Runde, das letzte Plenum. Wir fangen jetzt in kleiner Besetzung an, weil der Ulrich Brandt eine PowerPoint macht, die wir so sichtbar gemacht haben, wie es geht. Deswegen kommen dann nachher dann der Rech und die Sonja rauf zu uns. Ja, und den Ulrich Brandt stelle ich kurz vor. Er ist gerade just in time angekommen. Er ist Professor in Wien und forscht zum Bereich internationale Politik. Macht zurzeit ein Fellowship hier in Jena und war auch Mitglied der Enquete-Kommission für Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität. Hat also alles mit unserem Thema zu tun. Und ja, ich starte dann mal und übergebe das Wort und das Bild.
Ja, einen schönen guten Tag. Vielen Dank, Martin, Uta, für die Einladung. Ich hoffe, ihr hattet gestern eine schöne Fiesta. Ich wäre gerne gekommen, musste aber kurzfristig einen Termin tauschen und möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, aber auch für die ganz vorzügliche Vorbereitung. Neben den institutionellen Kontexten, die Martin gerade genannt hat, bin ich auch Mitglied, wie Christina Dietz, die ja am Freitag hier war, einer Forschungsgruppe Masaya del Desarrollo. Das ist eine Gruppe, die sich einmal im Jahr in Quito trifft, um die Frage des Ressourcenextraktivismus, der Entwicklungsmöglichkeiten, der Spielräume, gerade für die progressiven Regierungen, ein bisschen genauer auszuloten. Ihr werdet es sicherlich gestern und vorgestern intensiv diskutiert haben. Und versuche jetzt, zwei Diskussionen zusammenzubringen. Und ich sehe mich eher als europäischer Teil. Und Sonja und Daniel werden das sicherlich dann nachher komplementieren. Einerseits beschäftige ich mich mit diesem Thema Ressourcenextraktivismus in Lateinamerika. Das mache ich am Ende. Ich versuche, in den 25 Minuten zu bleiben. Einige Überlegungen. Aber ich möchte euch vor allem die Degrowth-Debatte und aus meiner Sicht den Kontext der Postwachstum-Degrowth-Debatte etwas mitteilen. Ich möchte vor allem COBRA gratulieren, dass sie aus meiner Sicht dieses ganz wichtige Thema aufnehmen. Das ist ja, manche waren vielleicht auf der Leipziger Konferenz Anfang September, wo mit über 3000 Teilnehmenden dieses Thema Postwachstum, Degrowth auch in den Bewegungen, in den Diskussionen gesetzt wurde, neben der erwähnten Enquete-Kommission im Bundestag, die 2011 bis 2013 gearbeitet hat, die aber zu Wachstum war und das Degrowth-Thema, das Postwachstumsthema eher am Rande. Wir waren ganz wenige, 3-4 Leute von den 34, die dieses Thema aufgenommen haben. Als Einstieg noch mal ganz kurz, was heißt eigentlich Wirtschaftswachstum? Was hängt eigentlich in unseren Gesellschaften, den europäischen, den lateinamerikanischen, an Wachstum? Und dann werde ich meine Ausgangsthese formulieren. Es gibt ein gerissenes Band von Wachstum und Wohlstand. Das, was sozusagen als in Europa, was als Wohlstandsversprechen formuliert wurde, auch erfahren wurde von den Menschen, ist gerade in der Krise, bricht das. Dann möchte ich euch ganz kurz in die Degrowth-Debatte einführen, nur den Begriff kurz vorstellen, wir können das in der Diskussion gerne nachlegen, und möchte es aus meiner Sicht in einen breiteren Kontext stellen, der die lateinamerikanisch-europäische Debatte oder auch die in anderen Kontinenten rahmen könnte. Ich nenne das mit anderen sozial-ökologische Transformation. Also aus meiner Sicht ist die Degrowth-Perspektive Teil einer breiteren Debatte um soziale ökologische Transformation. Das wird mein Hauptargument sein und möchte da, weil wir ja im europäisch-lateinamerikanischen Dialog sind, vor allem einige Aspekte der internationalen Dimension aufwerfen. Und wenn Zeit ist, gehe ich noch kurz auf das Thema Postextraktivismus ein. Wirtschaftswachstum heißt erstmal in Geld bewertete jährliche Zunahme an produzierten Gütern und Dienstleistungen. Es geht, das ist nachher wichtig für die Alternativen, um die für den Markt, für den in der Regel kapitalistischen Markt produzierten Güter und Dienstleistungen, und das in Geld bewertet. Und es ist nicht die ganze Ökonomie, das muss ich hier bei COBRA mit dem Hintergrund von solidarischer Ökonomie, von anderen Formen der ökonomischen Reproduktion nicht erwähnen, aber das ist die Debatte sehr stark um Wirtschaftswachstum. Daran hängen natürlich die Profite der Unternehmen, auch die Investitionen. Daran hängen Erwerbseinkommen, es sind nicht nur die Profite, daran hängen die Lebensmöglichkeiten von vielen Menschen, die Verteilungsspielräume in den Lohnverhandlungen, aber auch natürlich jetzt ganz deutlich Brasilien, Bolsa Familia und anderes, Armutsbekämpfung. am Wachstum oder an der formellen kapitalistischen Wirtschaft hängen natürlich auch staatliche Einnahmen. Das ist ja die Erfahrung, noch dramatischer als in Brasilien, jetzt in Bolivien und Ecuador, wo sich die staatlichen Haushalte vervielfacht haben, die Einnahmen vervielfacht haben und den Regierungen Morales, Correa in Venezuela, die enormen Spielräume geben. Und daran hängt auch ganz stark die Legitimation von guter Politik. Aber selbst der Wachstumsbegriff selber, wir müssen ja nur die Zeitung aufschlagen, ja, wenn das Wachstum zurückgeht, kriegt die Politik ein Problem. Sigmar Gabriel hat vor 3 Wochen fast geweint, Entschuldigung, ein bisschen übertrieben, aber als er sagen musste, wir haben nur 1% Wachstum statt der gewünschten 1,8. Also ich will das ein bisschen ausweiten zum Einstieg. Es ist eben nicht nur die Profite der Unternehmen, sondern es ist tief verankert in der Gesellschaft. Und dann gibt es eine Erfahrung, die für Europa sehr zentral ist und die auch den Desarrollismo sehr stark formiert hat, nämlich das, was die Wohlstandserfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg war, was wir in den Sozialwissenschaften als Fordismus bezeichnen. Also eine kapitalistische Wachstumskonstellation, Massenproduktion, Massenkonsum, relative soziale Sicherheit, bei allem Ausschluss und aller Ungleichheit. Aber es gibt eine Erfahrung, in meiner Elterngeneration ist das noch sehr präsent, dass es ebenso den Menschen auch besser ging. Und durch diese Erfahrung müssen wir uns durcharbeiten. Und in Lateinamerika ist es ja eine aktuelle Erfahrung. Ja, Stichwort auch Mittelklassen, wie immer der Begriff ideologisch verwendet wird. Aber es gibt ja eine Aufstiegserfahrung der Menschen in Lateinamerika. Und letzter Punkt des Wachstumsbegriffs ist natürlich, und das war der Einsatzpunkt ein Stück weit auch der Enquete-Kommission, es gibt eigentlich zurzeit nur 3 wirtschaftspolitische Forderungen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also wir gehen auf ein Terrain, das enorm problematisch ist, wenn wir nachher über Postwachstum oder Degrowth nachdenken. So, jetzt mein Argument. Manche werden das gesehen haben. Ich hatte im Juli einen großen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ, wo ich dieses Argument zugespitzt habe. Für die europäischen Gesellschaften, und nachher sprechen wir über Lateinamerika, gibt es aus meiner Sicht ein gerissenes Band seit dem Neoliberalismus, seit den 90er Jahren, seit den 80ern teilweise, von Wachstum und Wohlstand. Das bedeutet, für viele Menschen ist genau das, was in der Nachkriegszeit der Fall war, nämlich die positive Erfahrung von Wirtschaftswachstum, die wird abgerissen. Ich sage nur Stichworte und es ist hier eh klar in so einem politischen Kontext. Verteilungsfragen werden eben separiert von Wachstumsfragen. Jobless Growth, ein berühmter Begriff. Also es gibt zwar Wachstum, aber nicht das Wachstum der Arbeitsplätze. Es gibt einen enormen Druck auf Erwerbsarbeit, auf die Entgrenzung, ja, dass Menschen auch noch am besten mit dem Smartphone noch nach der formellen Arbeitszeit noch ein bisschen arbeiten. Es gibt Zunahmen von Burnouts, Unsicherheit. Es gibt ein starkes Bild in der Gesellschaft, Leben um zu arbeiten und nicht umgekehrt arbeiten um zu leben. Die Debatte um Produktivismus, also nicht Produktion, sondern Produktion um der Produktion willen. Oder dieser starke Slogan, kauf dich glücklich, Geiz ist geil. Also es gibt eine starke Orientierung an Wachstum, die aber für viele Menschen gar nicht mehr die Erfahrung ist. Das ist meine Ausgangsüberlegung. Und in Lateinamerika, das werdet ihr, und Sonja hat das ja in ihrem Text sehr schön geschrieben, es gibt sozusagen durchaus die starke Orientierung an Wirtschaftswachstum, aber das transformative Potenzial, mit dem ja gerade die progressiven Regierungen angetreten sind, das wird nicht ausgeschöpft. Es gibt eher, und das meine ich nicht denunziatorisch, sondern eher als Beschreibung, eine große Gefahr des Assenzialismus, also dass die Regierungen über Umverteilungspolitik zwar schon zur Verbesserung der Lebensverhältnisse beitragen, aber die Gesellschaftsstruktur nicht umgebaut wird. Ein weiterer Aspekt, der natürlich gerade in den westeuropäischen Debatten stark ist, aber auch in unserer Gruppe, die sich in Quito trifft, ist natürlich die ökologische Kritik am Wachstum. Das muss ich auch in einem politischen Kreis nicht aufrufen, dass die auf fossilen Energieträgern, die industrielle Produktion vorantreibende Produktions- und Lebensweise enorme Probleme verursacht, gerade auch auf globaler Ebene über die Externalisierung Carajás, also die Tatsache, dass schmutzige Industrie in andere Kontinente exportiert wird. Und das ist, glaube ich, wichtig, nachher auch für eine kritische, emanzipatorische Perspektive, die liberale Antwort auf die ökologischen Probleme, die ja gesehen werden, ist, wir kriegen das hin mit neuen Technologien. Ja, also nicht Grenzen des Wachstums, sondern das Wachstum der Grenzen. Wir schieben die Grenzen der Naturvernutzung hinaus, indem wir neue Technologien haben. Also die ökologische Kritik und auch aus meiner Sicht diese Kritik an dem gerissenen Band von Wachstum und Wohlstand, aber vor allem die ökologische Kritik, und das ist bis in die Regierung angekommen, bis in die Europäische Kommission, bedarf eines Umbaus der Produktions- und Lebensweise. Die offizielle Politik meint damit in der Regel, sollten wir auch nicht zusammenwerfen, die Ressourcen- und Energiebasis. Ja, die sprechen jetzt nicht weitergehend von Umbau der Produktions- und Lebensweise, aber die Debatte um Ressourcen und Energie ist relativ ernsthaft, auch im Establishment, und aus meiner Sicht sollten wir sie weitertreiben und es komplexer sehen. Und jetzt möchte ich noch einen Aspekt hervorheben, der in der Degrowth-Debatte aus meiner Sicht unterschätzt wird. Ich hatte die wissenschaftliche Zeitschriften rezipieren, kennt vielleicht die Prokla, eine kritische sozialwissenschaftliche Zeitschrift, habe ich im Juni-Heft einen Aufsatz veröffentlicht. Und ich möchte das Argument zuspitzen, weil es für die Frage von Alternativen ganz wichtig ist. Wirtschaftswachstum ist nicht nur die Zunahme an materiellen Gütern. Eben in einer bestimmten Phase kann das durchaus auch produktiv sein und heute ist es gerissen. Wirtschaftswachstum heißt nicht nur ökologische Zerstörung oder vielleicht auch soziale Spaltung. Wirtschaftswachstum selber, die Orientierung am kapitalistischen Wachstum, ist selber konstitutiv für soziale Herrschaft. Es ist sozusagen eine ganz zentrale Frage für emanzipatorische Strategien ist, da bin ich sehr gespannt auf die Kommentare aus Brasilien, dass der kapitalistische Wachstumszwang selber, die Orientierung daran selber ganz zentral ist, um kapitalistische Herrschaft, Klassenherrschaft, aber auch Geschlechterherrschaft über eine bestimmte Form von Arbeitsteilung zu reproduzieren. Das ist mir ganz wichtig. Also die Tatsache, dass die Investoren, die Kapitalbesitzer, die Kapitaleigner, die Vermögenden weitgehend darüber bestimmen, was und wie in der Gesellschaft produziert wird und die Lohnabhängigen gerade ihre Arbeitskraft verkaufen können, mal besser bei Daimler und mal schlechter als illegalisierte Migrantin, aber die Tatsache der Über- und Unterordnung, also der Dominanz des Kapitals, der Dominanz der ökonomischen Gruppen, das wird über die Orientierung am kapitalistischen Wirtschaftswachstum festgeschrieben. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Bestimmte Formen der Arbeitsteilung eben, wer hat was zu tun in der Gesellschaft, wer bestimmt über die Investitionen und anderes. Man könnte auch sagen, Tobias Schmidt meinte gerade, dass es gestern um das Naturverständnis, Naturverhältnis ging in der einen Arbeitsgruppe. Wir könnten auch sagen, die Orientierung am Wirtschaftswachstum verlängert, konstituiert eine bestimmte herrschaftliche Sichtweise auf Natur. Denn wenn wir an kapitalistisches Wirtschaftswachstum denken, haben wir nur ein Interesse an Natur, Ressourcen. Die Ressourcen für die Ökonomie. Und alles andere ist die Landschaft, ist das Nette. Aber das, sozusagen die Herrschaftlichkeit der Naturaneignung oder Naturverhältnisse, wenn man so die kapitalistischen Naturverhältnisse, sind auch herrschaftlich, weil alternative Naturverständnisse, nachher kommen wir auf When We Were und diese Diskussion, haben überhaupt keinen Platz, wenn die Natur zugeschrieben wird als Ressource für die kapitalistische Ökonomie. Auch das würde ich sagen, da ist im Wirtschaftswachstum, in der Orientierung am Wirtschaftswachstum ganz stark was angelegt. So, ganz kurz war das als Auftrag. Jetzt möchte ich euch ganz kurz die Debatte um Postwachstum einführen. In aller Kürze und bitte fragt nachher nach. Georgios Kallis, ein griechischer Wissenschaftler, der in Barcelona lebt, hat das in einem schönen Zitat zusammengefasst. Und ich möchte nochmal betonen, dass die Postwachstumsdebatte eine weitgehend im globalen Norden geführte ist. Wir hatten in Leipzig, ich hatte das Panel moderiert mit Ashish Kothari aus Indien und Alberto Acosta aus Ecuador, bringt der Begriff was für den Süden? Ich wäre skeptisch. Ich glaube, wir brauchen andere Begriffe für den Süden. Aber in der aktuellen Diskussion, in der aktuellen Auseinandersetzung in Europa scheint gerade, und das ist wichtig, gerade von der europäischen Peripherie, von Spanien, aus Italien, aus Griechenland, aus Frankreich, was jetzt nicht so Peripherie ist, da gibt es einen Vorschlag. Und der Vorschlag heißt nicht, wir laben uns an der Krise. Es ist nicht Change by Disaster, sondern Postwachstum heißt Change by Design. Und im Kern bedeutet Postwachstum ein politisches Projekt, das einen langsamen Umbau der Gesellschaft vorantreibt im Bereich Ernährung, Landwirtschaft, Produktion und Produktion dann von Mobilität, eben produzieren wir Autos oder Züge, im Bereich Kleidung, greifen wir auf den Bangladesch-Weltmarkt zurück oder gibt es Clean Clothes, muss ich hier nicht besonders erwähnen. Also der Projektcharakter von Postwachstum, der scheint mir ganz entscheidend. Wie gesagt, es ist nicht zu sagen, Griechenland ist super, weil da gibt es jetzt weniger Emissionen oder die Krise ist super. Das treibt ja gerade die armen, die schwachen Menschen in die Krise. Die Reichen haben sich in Griechenland, haben das Geld nach Berlin oder Frankfurt oder London gebracht. Also das ist ein entscheidender Aspekt. Es ist ein gesteuerter Übergang, um rauszukommen aus den blinden kapitalistischen Wachstumszwängen, die immer nur schauen, es muss mehr produziert werden, es muss mehr konsumiert werden. Und zweiter Aspekt, das ist aus meiner Sicht der zweite Kern, die Vorstellung von Postwachstum ist, dass es kein Verlust an Wohlstand gibt. Es ist nicht sozusagen Schrumpfen im Sinn von Gürtel enger schnallen. Weil wenn die Konservativen sagen, Gürtel enger schnallen, wissen wir immer, wen sie meinen. Nicht sich, ne? Sondern die Bevölkerung. Aus meiner Sicht ist das zweite Produktive, und da gehen ja ganz viele Probleme los, also lasst uns nicht naiv sein, ja, aber als Vorschlag, dass wir ein anderes Wohlstandsmodell entwickeln, das wesentlich weniger auf Ressourcen, fossile Energie und anderes zurückgreift. Das sind aus meiner Sicht die zwei zentralen Punkte. Ein politisches Projekt, um aus dem Wachstumsimperativen rauszukommen, und der Anspruch, dass wir also nicht sozusagen schrumpfen im Sinne von wir verlieren, sondern dass wir eine andere attraktive Produktions- und Lebensweise haben. Ich mache es ganz simpel. Wenn, jetzt sind wir auf dem Land, wenn wir in der Stadt sind, nehme ich immer die Stadt. Wenn wir in Berlin sagen, Berlin ist im Jahr 2030 autofrei, oder Wien, wo ich lebe, dann heißt das, dass wir öffentlichen Verkehr haben, und es heißt dann zwar jetzt Investitionen, aber so wie wir Mobilität befriedigen im öffentlichen Verkehr, bedeutet dann deutlich weniger Ressourcen einzusetzen. Ne? Weniger Autos zu bauen, die Straßen können zurückgebaut werden, wir brauchen viel weniger Benzin und anderes. Das ist ein attraktives Wohlstandsmodell. Oder, tricky Thema wahrscheinlich in Brasilien, vor allem im Süden, Fleisch. Also Konsum. Ja? Wie ernähren wir uns? Wie voraussetzungsvoll ist unsere alltägliche Ernährung? Und wie kommen wir da raus aus diesem, ich lebe jetzt gerade, ich muss immer pendeln zwischen Wien und Jena, aber ich bin verstärkt in Jena. Thüringen ist das Land mit dem höchsten Fleischkonsum in Deutschland. Also diese Alltäglichung von Fleischkonsum. Also das wären die zwei Kerne, ein attraktives Wohlstandsmodell und ein politisches Projekt. Und eben vor dem Hintergrund der Tatsache, Wachstum heute ist kein Stabilisator mehr, sondern ist ein Destabilisator. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare zu Brasilien. Bei den Finanzmärkten ist es uns alles klar. Bei den Finanzmärkten leuchtet uns sofort ein, die Orientierung am Wachstum der Finanzmärkte führt zu Instabilität, führt zu Krisen. Ja? Aber wir müssen auch die Realökonomie daraufhin betrachten, dass beispielsweise die Abhängigkeit von Ressourcen, ja, den permanenten Zugriff von Ressourcen nach Europa auch potenziell zum Destabilisator wird. Ja? Hohe Ölpreise, hohe Gaspreise und anderes. Wenn ich mich warm geredet habe. So, und also das war in der Kürze der Vorschlag, und kann man jetzt dann nachher noch gerne ausführen. Und ich würde das gerne in einen breiteren Horizont setzen. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass der Postwachstumsbegriff in Lateinamerika nicht so trägt, auch bei den Gewerkschaften. Ich war ja in der Enquete mit Norbert Reuter von Verdi. Mit Verdi kann man über Alternativen zum Wachstum und herauskommen aus dem Wachstumszwängen, aber Degrowth, da hören die immer schrumpfen und sagen, das machen unsere Mitglieder nicht mit. Also ist mein Vorschlag, und ich habe es schon teilweise eingeführt, ein Horizont einer sozial-ökologischen Transformation, und da bin ich auch gespannt auf die Perspektiven im Süden. Ich habe das teilweise schon gesagt. Also es geht um ein breiteres Verständnis von Wohlstand, das sich loslöst von der engen Fixierung, Hauptsache wir haben kapitalistisches Wachstum. Und das bedeutet, ich habe es bereits am Beispiel Mobilität und Ernährung angeführt, eine Produktions- und Lebensweise zu schaffen für die Menschen, für uns, die ressourcenleichter wird und die nicht mehr so selbstverständlich auf den Weltmarkt zurückgreift. Also Mobilität, Stichwort raus aus der Automobilität, bei Gesundheitssystemen weg von der unbedingten Orientierung. Hauptsache die Pharmaindustrie kann die Vorstellung und die von Gesundheit und die Medikamente vorgeben und vieles anderes. Und dann sind wir, auch das muss ich hier nicht sagen, bei Fragen von solidarischer Ökonomie, dann sind wir bei der Ausweitung des Tätigkeitsbegriffs. Es geht dann nicht nur um Erwerbsarbeit, es geht um andere Formen der Tätigkeit. In Deutschland wird ja weiterhin weit über die Hälfte der geleisteten Tätigkeiten, Pflegearbeit, Erziehungsarbeit, eigene Bildungsarbeit, nicht über den Markt befriedigt oder geleistet, sondern anderweitig. Und wie gehen wir damit ernsthaft um? Dass es eben nicht per se die Frauen sind, die prekarisiert ihren Eltern helfen, wenn sie krank werden oder in der Kindererziehung, sondern wie schaffen wir eine Gesellschaft, dass eben diese Form der nicht entlohnten Arbeit aufgewertet werden. Die Fragen von guten sozialen Beziehungen, wie das Stichwort gegen Burnout, die Diskussion um Zeitwohlstand, ja, was heißt eigentlich heute Zeit zu haben und anderes. Und dann gibt es einen Punkt, der auch aus meiner Sicht in der Diskussion nach unterschätzt wird. Wir hatten gerade letzte Woche eine Tagung dazu, die Frage der Demokratie. Und die Frage der Demokratie heißt für mich nicht nur Partizipation und transparente Wahlen, sondern die Frage der Demokratie heißt auch im Kern, wer bestimmt über die Entwicklungsrichtung der Gesellschaft. Und wie ich vorhin gesagt habe, aus meiner Sicht sind das ganz stark die kapitalistischen Investoren mit bestimmten Interessen. Natürlich gibt es dann auch die Konsumenten, die das Zeug oder die Sachen kaufen. Aber aus meiner Sicht ist die Entwicklungsrichtung unserer Gesellschaft ganz stark über diese enorme Beschleunigung des globalen Marktes vorgegeben. Also mein zentraler Einsatzpunkt, auch das können wir gerne diskutieren, heißt eher sozial-ökologische Transformation und ein breiteres Wohlstandsverständnis, weil wir dieses gerissene Band zwischen Wachstum und Wohlstand haben. Und auch in Lateinamerika gibt es ja enorm reiche Erfahrungen, die aus meiner Sicht, da passt der Degrowth-Begriff nicht, weil er semantisch noch schräger wäre als sogar hier in den Gewerkschaften. Wir müssen andere haben, aber es gibt ja genug Begriffe und da bin ich auf euch, auf eure Kommentare gespannt. Aber wir sollten uns nichts vormachen. Es heißt durchaus Reduktion in bestimmten Bereichen. Und wie kriegen wir das hin? Also Automobilität, gerade Flugmobilität muss verändert werden, Fleischproduktion. Und wir brauchen in einem Land wie Deutschland höchstwahrscheinlich, und das weiß die IG Metall eigentlich auch, wir brauchen eine Konversion der Automobilindustrie. Das geht so nicht weiter, dass so viele Autos jedes Jahr produziert werden. Aber was heißt das? Und da komme ich zurück auf die Frage der Demokratie. Das heißt nicht gegen die Beschäftigten. Das heißt, und da gibt es aus den 80er Jahren gute Konzepte der IG Metall, die Beschäftigten auch mitzunehmen, zu involvieren, dass wir aus, also wir jetzt gesellschaftlich, aus der Automobilproduktion, aus der Fixierung auf Automobilproduktion, verbunden mit Macht, mit Interessen, mit Zugang zur Politik, Schröder, ne, der Genosse der Bosse und anderes, dass wir da rauskommen. Also wir sollten nicht naiv sein. Das hat was mit Konflikten zu tun. Das hat was mit Organisierung zu tun. Deshalb sprechen manche jetzt von der Degrowth-Bewegung. Ich finde es noch ein bisschen vorschnell. Aber natürlich braucht es starke auch Allianzen und Akteure. Oder eben wieder, wie kriegen wir die Gewerkschaften dazu, dass sie das nicht von vornherein ablehnen, sondern so langsam diese Perspektive übernehmen. Und dann natürlich eine Frage, auch da nochmal von Text von euch in der Vorbereitung angeregt, die Frage des Staates. Wir sollten auch da nicht naiv sein und meinen, der Staat soll es dann machen. So erfolgreich teilweise die Energiewende in Deutschland ist, aber der Staat, das ist ja in Lateinamerika besonders deutlich, treibt erstmal das bestehende Entwicklungsmodell voran. Ihr werdet die Diskussion hier rauf und runter über PT-Einschätzungen und so gehabt haben. Und wir starten gerade in der Quito-Arbeitsgruppe eine Frage um Institutionalität, also wegzukommen von der Frage Ja oder Nein zu Staat. Was heißt eigentlich politische Institutionalisierung? Und im Kern steht die Frage, die politische Frage, wie werden die alternativen Errungenschaften, die Alternativen, die entstehen, Stichwort solidarische Ökonomie, gesellschaftlich abgesichert? Beispielsweise damals mit der Lula-Regierung, die das Sekretariat für solidarische Ökonomie. Welchen Handlungsspielraum hat so eine Sekretaria, um dann die vielen Erfahrungen von solidarischer Ökonomie abzusichern? Ich mache das nur ganz kurz, aber ich glaube auch, wir müssen dann genauer drum ringen, was bedeutet staatliche Politik. So, jetzt mache ich es kurz, dass ich noch so einen Schlussausblick machen kann und in meinen 25 Minuten bleibe. Das, was unsere Aufgabe ist, und deshalb finde ich so wichtig, dass COBRA das Thema aufnimmt. Und wir haben nach Leipzig auf die Degrowth-Konferenz ganz bewusst Leute aus dem globalen Süden eingeladen. Weil die Degrowth-Debatte, ich mache es jetzt ein bisschen unfair, die Degrowth-Debatte ist ein bisschen provinziell. Sie guckt sehr stark auf Europa. Und es ist ganz wichtig, in Europa die Verhältnisse zu politisieren, aber sie hat die globalen Verhältnisse zu wenig in sich im Blick. Und das müssen wir, glaube ich, reinbringen. Und das ist die Aufgabe der Diskussion auch hier, dass der kapitalistische Wachstumsimperativ wird ja nicht nur in Deutschland oder Europa hergestellt, sondern gerade über den Weltmarkt, über die Globalisierung der Finanzmärkte, über die Globalisierung der transnationalen Konzerne. Also wenn wir hier was verändern wollen, ich mache es ganz als Brücke zu Christina Dietz und zur Freitag-Diskussion. Wenn wir hier was verändern wollen, emanzipatorisch, müssen wir den Ressourcenextraktivismus in Lateinamerika verändern und auch in Asien. Und wenn wir in Lateinamerika was verändern wollen, müssen wir die hiesige Lebensweise verändern, die hiesige Produktionsweise. Diesen Zusammenhang, der über den Weltmarkt hergestellt wird, über die blinden Kräfte des Weltmarktes, die müssen wir in den Griff bekommen. Das hat was mit dem Weltmarkt selber zu tun. Das hat was mit der internationalen Politik zu tun, imperial in Lateinamerika, lange Debatte, subimperial. Das hat etwas damit zu tun, was ich mit Markus Wissen als imperiale Lebensweise bezeichne. Eine Lebensweise, nicht wir sind alle kleine Imperialisten, sondern eine Lebensweise, die hier alltäglich wird, weil sie alltäglich auf die billigen Arbeitskräfte der Welt und die billigen Ressourcen der Welt zurückgreift. Das ist das Imperiale, das Ausgreifen in unserer Veralltäglichung, dass wir, wenn wir im Supermarkt sind oder wir sind natürlich alle ausgenommen, aber wenn die Leute im Supermarkt sind und Fleisch kaufen oder wenn sie tanken oder sich freuen aufs neue Auto oder das Handy ist nach einem Jahr bereits alt, weil die nächste Generation da ist, das ist eine imperiale Lebensweise, weil sie permanent und ganz selbstverständlich auf den Weltmarkt zurückkommt. Und das ist eine enorme Aufgabe und das, ich kann euch sagen, wie schwierig das ist, weil ich natürlich mit Gewerkschaften und so das diskutiere, gerade ein Forschungsprojekt in Österreich zu Gewerkschaften und sozial-ökologischer Transformation habe. Wie schwierig es ist, das relevant zu machen, weil die Gewerkschaften hören bei sowas immer nur, ihr wollt uns was wegnehmen. Nein, wir müssen was anderes, andere Formen des Wohlstands schaffen. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist die Aufgabe. Und aus meiner Sicht brauchen wir da diese internationalistische Perspektive. Und deshalb müssen wir nicht nur Perspektiven verbinden, aber da renne ich natürlich hier offene Türen ein, sondern auch die Kämpfe, die emanzipatorischen Kämpfe. Habe ich noch 3 Minuten? Dann jetzt möchte ich, weil ich bei euch bin und weil ich mich auf die Kommentare dann auch von Sonja und David freue, nochmal ganz kurz ein paar Überlegungen zu Postextraktivismus anstellen. Und zwar zu Post. Und das ist eine beginnende Diskussion. Die Degrowth-Diskussion läuft seit 4-5 Jahren. Diese Diskussion um Postextraktivismus als Diskussion geht los. Aber natürlich gibt es Praktiken, wieder solidarische Ökonomie, die Widerstände des MST und anderen, die natürlich de facto das machen. Also was sind Alternativen zu einem Projekt, Christina und ich und viele andere nennen das ein Projekt der kapitalistischen Modernisierung im Neo-Extraktivismus. Also in dem, ich sag mal, Wohlstandsmodell und Wirtschaftsmodell, das eben sehr stark auf der Ausbeutung von mineralischen Ressourcen, fossilen, landwirtschaftlichen beruht. Und da haben wir in Lateinamerika wenig von den Regierungen zu erwarten. Das wird wahrscheinlich hier umstritten sein, welchen Stellenwert der DPT hat. Aber auch in den Andenländern, unser letztes Treffen vor 4 Wochen in Quito war eher frustig, weil es wenig Spielraum gibt für die bolivianische und ecuadorianische Regierung. Im Gegenteil, sie schreiben eher das ressourcenextraktivistische Modell fest. Also kommen die Widerstände zurzeit eher aus den sozialen Bewegungen oder von kritischen Intellektuellen. Und es findet etwas statt, was Maris de la Swampa, die ja auch von Christina schon erwähnt wurde, einen Giro Ecoterritorial nannte. Also ein Umschwung der Bewegung, die wieder viel stärker in einem Land wie Argentinien, Swampa ist Argentinerin, wieder stärker das Territorium verteidigt. Und das hat ja eine lange Tradition in Brasilien. Also Postextraktivismus heißt, suchen aus diesem Wachstumstreiber, Ressourcenextraktivismus, da ist aus meiner Sicht der Zusammenhang, herauszubegeben aus den falschen Versprechen, wenn wir nur genug wachsen, dann werden wir auch wirklich die Gesellschaft verändern. Es findet durchaus Umverteilung statt, aber wir wissen, dass sie begrenzt stattfindet, auch die Oligarchie kräftig gewinnt in dem aktuellen Wirtschaftswachstum. Also was ist da richtig und was ist falsch an der Verteilungspolitik, aber was ist vor allem ein falsches Versprechen oder eine falsche Ansage, die Gesellschaft zu transformieren? Das ist aus meiner Sicht der Kern eines Postextraktivismus. Das falsche Versprechen eines Sozialismus im 21. Jahrhundert, der ja auch sehr stark auf Verteilung setzt und nicht die Wirtschaftsstruktur verändert. Ja, und dann müssen viele Dinge geändert werden. Dann muss der Anspruch auf gesellschaftliche Transformation ernst genommen werden, und zwar international wie innergesellschaftlich. Das habe ich bei Sonjas Text nochmal schön zugespitzt gefunden. Die Frage des Angriffs der Klassenverhältnisse, des Landbesitzes, des transnationalen Kapitals in der Anwesenheit in Ländern wie Brasilien. Das wird nicht angegangen. Die Frage der Staatsstruktur selber, auch das ist wahrscheinlich hier diskutiert worden, dass der Staat weiter von den Exporteinnahmen abhängig ist, dass er kaum Umverteilungspolitik auch im Steuersystem betreibt und anderes. Dann ein Punkt. Ich erhebe mich nicht über die Wohlstandsgewinne der Mittelklassen, das ist nicht mein Punkt, aber als Beobachtung natürlich der Aufstieg einer urbanen Mittelklasse, die sich enorm an den westlichen Konsumstandards orientiert. Ja. Und das ist ja nicht unproblematisch, wenn eine Stadt wie Sao Paulo verstopft ist, weil jetzt sozusagen Wohlstandszeichen ist, ein Auto zu haben. Ja. Wo ist der Move auch zu einem mutigen, autofreien Sao Paulo? Ja. Was würde das heißen? Ja. Ja, wahrscheinlich wird man da gemartert oder direkt erschossen. Aber das würde ja, was die Lebensqualität heißt, was die Ressourcen angeht, was unglaublich viel bedeuten, eine Stadt wie Sao Paulo in 20 Jahren autofrei haben zu wollen. Ich sage auch über Wien und Berlin natürlich dazu. Wir brauchen, das hat Daniel in seinem Text nochmal schön auch geschrieben, sozusagen, was sind die Formen, die alternativen Formen der Ökonomie? Und wir brauchen etwas, wo wir ganz am Anfang sind, wo es zwar Erfahrung gibt in den 70er Jahren, und wir haben jetzt Anfang Dezember eine Tagung in Wien dazu zu Ressourcenfairness. Wie kann Ressourcenpolitik fair stattfinden? Und welche Rolle spielt da die Regulierung des Weltmarkts? Der Weltmarkt ist sowas von liberalisiert, dass es kaum Einsatzpunkte gibt, das anzugehen. Aber da müssen wir dringend dran, sonst bleiben wir naiv, weil die kapitalistische Macht kommt sehr stark aus der Anonymität, aus der Profitgetriebenheit des Weltmarkts. Und dann sind wir beim Blumenstrauß von Alternativen. Da wiederhole ich mich ein bisschen im Dialog zwischen Europa und Lateinamerika. Was heißt in Lateinamerika eine attraktive Lebensweise? Keine Romantisierung der guten Indigenen, aber auch nicht ihr Reinreißen in einen Modernisierungsprozess, der ihnen das Land nimmt, der sie in die Städte, in die Favelas zwingt und anderes. Was sind auch da Formen von anderer Ernährung, solidarische Ökonomie, solidarische Mobilität? Grundvoraussetzung, deshalb heißt unsere Arbeitsgruppe Masaya del Desarrollo Beyond Development. Jetzt fällt es nicht runter. Ich bin dann auch fertig. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht auf Englisch, die könnt ihr euch gerne hinten nehmen oder mal reinschauen, es ist auch im Netz. Ich habe noch, dann bin ich mit dem Werbeblock fertig, eine Broschüre Green Economy auf Deutsch, wo ich die grüne Ökonomie kritisiere und hinten noch ein ABC der Alternativen, da haben wir uns mal zusammengesetzt und haben 240 Stichworte zusammengebracht, um mal Alternativen zu denken. Schaut einfach gerne mal rein. Also das wäre aus meiner Sicht die Brücke und in dem Sinn danke ich für die Aufmerksamkeit.
Okay, ja, danke für den sehr spannenden und sehr informativen und gerade eine kleine Landflucht hier. Ja, der Run auf die letzten Exemplare stellt sich wahrscheinlich gleich ein. Okay, ich gebe dann mal das Wort rüber zu Sonja für ihren Input von 15 Minuten.
Muito obrigada. Eu queria começar sugerindo que as pessoas tivessem interesse em conhecer melhor o meu pensamento, visitassem a página da Fundação Getúlio Vargas, onde, no meu nome, vocês poderão encontrar o programa de pesquisas que eu trabalho, que chama Programa de Pesquisas da Esfera Pública, e no qual está toda a minha produção lá, inclusive tem algumas entrevistas em alemão sobre as manifestações, tem vários filmes que nós temos produzido nos últimos anos, tanto sobre as remoções nas favelas, quanto participação de lideranças de favela discutindo e tal, e outras mais sobre outros atores políticos no Brasil também. Então, tem filmes, tem tudo. Porque não sei se, ou pelo fato de que eu fui colocada numa situação aqui em que eu tenho que falar a cada 15 minutos, se no final você, somando os 15 minutos, me corresponderia ao que os meus dois colegas tiveram, que foi um tempo muito maior, para poder sistematizar o seu pensamento. Então, eu sugiro que vocês possam fazer esse esforço de costurar meus 15 minutos de cada vez. Bom, eu queria um pouco, então, sistematizar a minha própria participação aqui nessa discussão, falando de algumas coisas que eu já falei, mas de uma forma mais organizada, né? Eu acho que está claro para a esquerda brasileira, para os pensadores de esquerda brasileira, as dificuldades de se avançar num projeto neodesenvolvimentista, como chamamos no país, e não pós-desenvolvimentista, o termo lá no Brasil é o neodesenvolvimentismo, e esse termo é mais recente, tem a ver com a própria estratégia do governo PT, que pudesse retomar e até mesmo superar o neodesenvolvimentismo, retomando um pouco as linhas, né, que foram traçadas pelo movimento social no combate à ditadura e na sua forma de desenvolvimento. É preciso entender que a ditadura brasileira foi extremamente desenvolvimentista, nós crescíamos entre 7% a 10% ao ano, e a ideia era que era preciso crescer para depois distribuir. Ou seja, a ditadura completou o ciclo da substituição de importações, né? E isso, então, não havia uma experiência de desindustrialização, como houve em outros países, E a verdade era como reverter esse desenvolvimento para um processo que fosse mais democrático, né, e inclusivo. Eram essas bandeiras e alguma discussão em torno da sustentabilidade ambiental, talvez não tão forte quanto deveria ser, mas que se colocou também. Então, naquele momento, se falava na transição à democracia, né, que era preciso um tipo de crescimento que fosse economicamente sustentável, que fosse socialmente sustentável e ambientalmente sustentável, mas com forte ênfase na construção de uma sociedade mais democrática, que era o que nos uniu a todas as forças diferentes da sociedade, foi a luta contra a democracia, e contra a ditadura e a luta por um projeto democrático. Eu tenho, teoricamente, trabalhado com uma ideia de que esse processo reformador que passou o Brasil, ele se constitui em três momentos distintos, que são, às vezes, momentos do ponto de vista conceitual, não sequencial, mas às vezes até sequencial. Um processo inicial, um processo de subjetivação, de construção de sujeitos políticos, de construção de sujeitos no sentido de rupturas, de construção de novas identidades, de nova articulação, que foi todo o processo que se deu ainda durante a ditadura, e que construiu ali identidades novas, projetos novos e também organizações novas, articulações entre os vários atores em torno da democracia. Então, esse projeto de subjetivação foi o motor de toda a transformação e dos limites dela também. E todas as forças democráticas canalizaram seus esforços depois para que isso se configurasse como direitos, direitos basicamente pelo primado do direito social sobre o direito econômico, que a gente também falou aqui. Então, o esforço foi canalizar para a Constituição de 88, os vários atores trabalhando, para que numa sociedade, que é uma sociedade de direitos, esses direitos pudessem ser estendidos a toda a população que não estava coberta por direitos e também que áreas que não eram submetidas ao direito, do ponto de vista, por exemplo, da família, a questão da mulher, a questão das crianças, passassem também a ser subordinadas a um princípio público e não a um domínio privado ou pater-poder. Então, foi todo um esforço de construção de direitos e de uma sociedade sobre um princípio de justiça social. E nesse processo anterior de subjetivação, já começaram a se delinear uma necessidade de uma transformação institucional do aparato governamental, ao lado da transformação do Estado, Estado enquanto pacto de poder. Então, que tipo de alianças e organizações se constituiriam no país para uma transformação mais radical, mas, ao mesmo tempo, que se plasmasse na estrutura institucional. Ou seja, nós tínhamos certeza que aquele Estado da ditadura representava um Estado de um dado pacto de poder. Aquela organização institucional era a forma de exercício de poder de dados grupos. E que, se nós quiséssemos que nosso poder pudesse se exercer governamentalmente, nós tínhamos que transformar também o aparelho institucional. Então, houve toda uma inversão na construção de direitos e na sua constitucionalização, mas também na transformação institucional. Então, os três momentos conceituais é a subjetivação, a constitucionalização e a institucionalização. Essas coisas não são separadas assim no tempo, embora se possa até demarcar na história do Brasil como elas aconteceram. Porque, por exemplo, quando se constrói o sujeito político, o sujeito de luta pela democracia, no caso do movimento que eu participei, que é o movimento sanitário, nós já desenhamos de antemão que tipo de institucionalidade que nós queríamos. Ou seja, todo o projeto que foi constitucionalizado e depois institucionalizado das conferências, dos conselhos, surge da área de saúde e surgem 10 anos antes da Constituição. Ou seja, os documentos que nós criamos do tipo para onde que nós queremos ir, que institucionalidade nós queremos, que tipo de sistema nós queremos, nós os construímos escondidos na clandestinidade. Fazendo alianças com vários atores em busca do que o nosso líder na época chamava, brincando, de projeto Andrômeda. Ou seja, nós estávamos com os pés, com a cabeça nas estrelas, porque baixo a ditadura nós começamos a desenhar o aparato institucional do SUS, as conferências, os conselhos. Era todo um delírio coletivo com os pés na terra para não ser preso. Então, nós tínhamos muito claro que tinha que ter os pés na terra para construir força política e, ao mesmo tempo, construir utopias, que era para onde nós queríamos caminhar. Hoje, poucas pessoas sabem, né, que todo esse... Tem gente que até identifica que isso é uma coisa do governo do PT, não tem nada a ver, isso foi muito antes de PT, muito antes de acabar a ditadura, construído como força do movimento social e que realmente se institucionalizou. Mas a institucionalização, e da qual aí já fazem parte os próprios governos, a institucionalização, ela levada ao transe, ela absolutizada como a coisa mais importante, ela mata o sujeito. Então, acho que nós estamos vivendo essa questão. Nós construímos constitucionalizar, e o momento da institucionalização de toda o aparelho institucional democrático foi um momento extremamente duro, né? Já desde a época da Constituição de 88, para vocês terem uma ideia, a Constituição tem coisas interessantíssimas do ponto de vista dessa criatividade democrática do país, e o presidente Sarney, no dia seguinte, disse: com esta Constituição, o país é ingovernável. Então, aprovada no dia seguinte, o presidente disse que era para jogar no lixo, que não se podia governar. E todos os presidentes, a partir daí, lutaram contra essa institucionalidade. O Collor disse que não assinava a lei da assistência social, a lei orgânica, de forma nenhuma, então ficava lá. Demorou 10 anos, ele disse: isso eu não assino. Só quando entrou o Itamar, que foi assinada toda a parte de como institucionalizar os direitos assistenciais. E assim nós tivemos o setor saúde, conseguiu fazer a unificação do SUS, mas o dinheiro não veio, de tal forma que foi o único ministério que faliu, não tem na experiência brasileira um ministério ter falido. O Ministério da Saúde teve que pegar empréstimo no FAS, porque passaram toda a rede da Previdência para ele, mas não passaram os recursos. Então, nós sofremos coisas muito duras, e a institucionalidade que tem aí, ela é o desejo que nós tivemos, a construção que nós conseguimos plasmar nos direitos, mas a realidade dura que nós enfrentamos, né, num período dos anos 90, em que essas coisas começam a ser institucionalizadas exatamente já na crise financeira do capitalismo e no Brasil lutando contra a inflação, contra governos liberais, presença muito forte de atores internacionais, como o Banco Mundial, e pagando dívida em tudo isso. Então, uma restrição muito grande para implantar aquilo, e essa foi implantada, então, por nós mesmos. Ou seja, também tem isso, a esquerda brasileira nunca fez uma opção por ser só revolucionária, ela foi sempre reformista, ela resolveu transformar e fazer reformas dentro das possibilidades do capitalismo, e nós pagamos o preço disso. Nós avançamos mais do que os outros companheiros que foram para a guerrilha só ou para outras alternativas, avançamos mais do ponto de vista institucional, mas também institucionalizamos a esquerda como governo e sem poder. Então, temos os ônus das opções estratégicas que nós tomamos no Brasil para bem e para mal. E os governos nossos são fruto dessas opções que nós fizemos de transformação dentro da institucionalidade, né? Dentro de uma situação em que, dado a carência de recursos, a debilidade do governo que entra do PT, por exemplo, com uma forte especulação econômica, financeira, né, em relação às ameaças que o governo PT poderia representar para o chamado mercado, que estaria acima de todas as coisas. Uma privatização que já vinha desde o governo militar, nossa privatização é anterior ao neoliberal, né? Ela tinha sido feita dentro já dos governos militares, a saúde já tinha sido privatizada, outros órgãos, outras áreas também, e depois as estatais são privatizadas no governo do Fernando Henrique. Diante desse quadro, o governo faz opções também possíveis e que têm as suas próprias consequências. Uma delas é atacar a questão da pobreza, né, porque se pode fazer muita coisa com muito pouco dinheiro, vocês da cooperação acho que sabem bastante disso, né, então, com esse pouco recurso, se passou a focalizar e transferir pessoas de uma situação de miséria absoluta para uma situação de pobreza e de consumo. É preciso entender que a ideia de consumir, né, para pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza é extremamente fascinante, e também para um presidente que vem de uma cabeça de sindicalista, de uma pessoa que é um imigrante do nordestino, né, que sabe o que é não consumir até quase a perda da vida, né, e que acha que é possível compatibilizar tudo isso, que é muito bom ter empresa de automóvel, foi onde ele se fez como líder, porque se não tiver empresa de automóvel, não tem emprego, se não tem emprego, as pessoas não comem, e, portanto, esse é o casamento possível. Né? Já que estamos nos 15, eu ainda não acabei. Agora eu vou roubar um pouco do tempo de vocês. Né? Então, essa opção, né, por fazer uma política distribuição com muito poucos recursos, ela deixou de lado todo o sistema de proteção universal de saúde e educação, né, que se deteriorou bastante, e também buscou alianças para fazer a governabilidade no país, né, para se tornar governável, alianças com setores extremamente conservadores, dado ao fato de que a eleição presidencial não garante maioria e os partidos majoritários são partidos tradicionais que nem mesmo se candidatam mais à presidência da República, porque o custo é muito alto e eles vão governar de toda maneira, porque ninguém governa sem o PMDB no país, seja de que lado que seja, né? É preciso, eu vou finalizando, eu vou só fechar o meu pensamento, né? É preciso dizer que essa forma de institucionalizar nessas circunstâncias e com essas decisões, ela tem contradições muito grandes, gera contradições, e ela tem consequências grandes. Uma delas é uma grande cooptação dos movimentos sociais, né? E que ficaram entre cooptados, por exemplo, os companheiros do sindicato, que foram muito aguerridos anteriormente na ditadura e depois são completamente aderidos, não aguerridos, mas aderidos à estrutura governamental, né? E também tem consequências, né, em relação aos movimentos, outros movimentos sociais, que ficamos todos paralisados durante muito tempo. Ou seja, fazer uma crítica dura a esse tipo de institucionalização do nosso projeto era derrubá-lo e entregá-lo ao neoliberalismo, que sempre estava aí querendo um outro tipo de governo. E essa paralisia ou cooptação ou paralisia foi muito grande. Eu quero dizer que nenhum de nós está imune ou isento de compromisso com tudo isso que está acontecendo no país, ou no mundo. Então, essa estratégia, o consumo dos produtos extraídos da América Latina se faz aqui pelos intelectuais e pelos movimentos sociais europeus também. Então, essas coisas não se vão resolver de um lado só, de uma ponta só, né? Nós, intelectuais, também estamos subordinados ao modelo produtivista né, e consumista, da mesma forma que temos que escrever não sei quantos papers, todos eles em inglês, que não tem a mais mínima relevância para a transformação social nos nossos países, mas sem o qual nós podemos ser ejetados da universidade, né, porque não produzimos o suficiente. Então, o modelo extrativista consumista não é só arrancar mineral lá. É o que consumimos aqui, é o que nós produzimos na academia. Esse modelo é um modelo articulado e que é hegemônico, que nos domina a todos. E não dá para pensar só no extrativismo na Amazônia, ou o que seja, se eu não penso a minha posição como intelectual e o paper que eu estou escrevendo e que ninguém vai ler. Ou que vão ler duas ou três pessoas para poder citar e aí ficar aquela roda de bola de neve de citação um do outro. Né? Todos nós conhecemos isso. O que, que eu faço contra esse extrativismo da minha inteligência e da minha capacidade transformadora? Né? Então, afora o que a nossa... houve uma articulação do capital financeiro de tal forma... de domínio real, que, por exemplo, todos os fundos dos sindicatos, os fundos dos trabalhadores, os fundos de pensão, estão todos no mercado financeiro. Todo mundo quer que a taxa de juros cresça porque vai ganhar mais. A classe média inteira aposta nisso, né? Os sindicatos apostam nisso, mesmo que isso faça o país ir à bancarrota, porque quem der é o governo. Então, como desfazer esse nós sem ser ingênuo e simplista? Sem pensar que, puxando uma ponta, eu estou abrindo o mundo e a caixa de Pandora. Não estou. É preciso ser um pouco mais sério e analítico e profundo nisso. Termino. Última coisa. Acho que isso tem... o que eu acredito de otimismo nisso é que este modelo gera contradições. É, e gera resistências dos companheiros que sempre resistiram, né, mas gera novos sujeitos e novas subjetividades que talvez a gente não tenha, não esteja aprendendo. Né. Eu vejo, por exemplo, aqui falou-se muito na Amazônia, nos indígenas, eu acho ótimo que a cooperação esteja voltada para isso. Cooperação também tem problema. No café da manhã, alguém me disse que os velhinhos estão morrendo, que contribuíam, e os jovens não têm emprego fixo, só de dois anos, não podem contribuir. Não é certo? Porque eles também estão no extrativismo deles lá, no produtivismo. Bom, então, acho que novos atores e sujeitos, seja um sujeito conformado, meritocrático, que é o sujeito da classe média emergente, né, que é um sujeito tipicamente tradicional e reacionário, embora seja o chamado filho bastardo do Lula, né, que ele cria essa classe média, mas uma classe média que não vai votar no PT de forma alguma, porque ela acha que foi por mérito próprio, e isso tem a ver também com o projeto individualista com que o governo tratou a questão da pobreza. Né, mas há resistências que ontem eu tentei falar também um pouco, rupturas, fortemente nas periferias das grandes cidades. E aí eu gostaria de chamar a atenção do que o companheiro Lutz várias vezes chamou. É preciso que a cooperação olhe para o que está acontecendo nas periferias. É claro que nós não vamos ficar comparando para dizer a quem vamos olhar mais. É todo o problema é o mesmo no campo e na cidade. Mas é preciso saber, né, que o que se mata na periferia das grandes metrópoles é infinitas vezes maiores do que se mata em termos de na luta do campo. Né? E isso é todo dia. É todo dia, é o cotidiano do que nós vivemos. Então, o desrespeito aos direitos humanos, os homicídios de jovens negros no país, são coisas que têm levado a uma ressignificação, uma luta por uma nova identidade, e que eu dizia, novas narrativas estão presentes. O funk é uma narrativa, é uma outra gramática de se expressar um novo sujeito, assim como as manifestações de rua ou através da internet são outras formas de manifestações. Talvez, para enfrentar este novo projeto, esse novo mundo, a gente tem que pensar que também teremos que contar com novos sujeitos e não com o partido político, o militante, a cooperação e os tradicionais. Obrigada. Desculpe.
Obrigado, Sônia. Daniel, desculpa, mas vamos agora, 15 minutos... na tentativa.
Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a exposição do professor Ulrich Brandt, porque eu me sinto coincidente com a apresentação. Alguém poderia dizer que eu li os textos do professor antes de escrever a minha palestra, ou ele talvez leu a minha, não sei. Acho que não. Mas me sinto muito contemplado, muito coincidente com o ponto de vista apresentado, sem dúvida nenhuma. Fez uma análise muito, muito interessante a respeito da realidade nossa, do Brasil, da América Latina. Penso que depois, com as colocações da Sônia, as coisas estão muito bem colocadas e seria redundante repetir análises a respeito da situação ou do decrescimento. Enfim, eu prefiro acrescentar uma parte da minha palestra de ontem. Infelizmente, com a elaboração, eu tive de suprimir toda uma parte final sobre o que fazer. Então, eu vou aproveitar esse momento para sugerir exatamente alguns rumos, algumas perspectivas frente à análise que foi feita. Então, eu tomo a análise do professor e da Sônia como referência, e aí, em cima disso, eu gostaria de avançar no sentido de sugerir outras formas de intervenção no campo da cooperação. Eu penso que, do jeito que está, a cooperação internacional não vai poder continuar. Ela precisa se renovar, se reestruturar, repensar a sua intervenção em relação ao Brasil, em relação à América Latina, e não necessariamente isso significa apoio financeiro, significará apoio político, significará um debate, o aprofundamento do debate. E, nesse sentido, eu vou sugerir três pontos que me parecem essenciais no que se refere às prioridades dessa relação Norte-Sul, Sul-Sul, da cooperação internacional. O primeiro ponto que eu queria me referir, me parece que nós estamos exatamente no momento de pensar essa relação do comércio justo e sustentável, que precisa ser incentivado no âmbito das iniciativas. E, principalmente, no debate em relação à questão do comércio justo e sustentável, a importância da partilha solidária dos resultados. Isso envolve iniciativas de desenvolvimento da produção, de forma efetivamente juntando com preservação, portanto, a atuação na organização produtiva coletiva e em rede. Isso fortalece a estrutura social e, evidentemente, tendo presente a preservação. A ideia, nesse sentido, é principalmente tentar resgatar a unidade entre o direito da empresa e o direito do trabalho, superando gradativamente a dicotomia entre capital e trabalho e a dicotomia entre patrões e empregados. Ou seja, a reconstituição de uma classe que se apropria dos meios de produção, que os preserva, que os desenvolve e coloca os resultados desse desenvolvimento para todas as pessoas, de forma solidária e coletiva. Então, aí nós teríamos um primeiro foco, um primeiro campo de intervenção que me parece ser um campo prioritário nesse momento, especialmente pensando em termos de Brasil, mas que poderia ser pensado em termos de América Latina. Isso fortalece, no fundo, ao final, fortalece a constituição de um poder popular efetivo, onde o capital se torna um suporte ao processo social e não uma dominação, não uma exploração. O capital decorrente da atividade produtiva, exatamente. O segundo campo essencial e fundamental é o campo da articulação de iniciativas sociais em rede de ação conjunta. Ou seja, precisamos reconstituir a rede de intervenção social em nosso país, pensando na intercooperação entre as múltiplas formas associativas que ficam muito isoladas em si próprias. Então, o sindicato para cá, a associação para cá, a cooperativa para lá, a organização social está para cá. Isso não cria perspectivas efetivas para o futuro. É necessário juntar essas forças. Foram citados aqui os sindicatos. É preciso urgentemente reconstituir o papel do sindicato antes da CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho. O grande mal da Consolidação das Leis do Trabalho foi exatamente, além de estabelecer o papel de patrão e empregado separado, foi exatamente jogar os sindicatos no seu papel de intermediação de conflitos e não de mobilização social. O sindicato precisa retomar esse seu papel de representação política e mobilização social, juntando com iniciativas outras, associativas, cooperativas, organizações sociais. As organizações sociais precisam fazer uma autocrítica também. Não dá para continuar apenas atrelado à estrutura do Estado, esperando que o Estado ajude aqui para a gente continuar fazendo alguma coisa que o Estado pediu para fazer. É necessário retomar a construção de um poder efetivo no âmbito popular. O terceiro ponto, efetivamente há necessidade de se continue a pressão internacional por direitos, principalmente dos grupos mais vulneráveis que foram abandonados ao longo do tempo e que aparentemente se acaba aceitando como uma consequência inevitável do processo de desenvolvimento. Ou seja, nesse momento no Brasil, a destruição das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, o assassinato de jovens negros de periferia urbana, parece ser uma consequência que o sistema acaba tornando aceitável. Ou seja, isso é exatamente o preço a pagar pelo desenvolvimento. E isso é uma afronta a todo o princípio dos direitos fundamentais das pessoas humanas, que nós precisamos resgatar no sentido de pressionar os Estados latino-americanos, especificamente o Estado brasileiro, no sentido de que esses direitos deveriam ser a centralidade da política desenvolvida, e não algo de periférico, e não algo de estranho àquilo que está sendo desenvolvido nas políticas implantadas no país. E o segundo aspecto, um debate sobre a ação do Estado a serviço do povo. Ou seja, mais do que nunca é necessário alterar o sentido do papel do Estado que nós recebemos a partir ainda das ordenações alfonsinas, filipinas, manuelinas, antes do descobrimento do Brasil, e que até hoje perdura, colocando o Estado acima da cidadania, colocando o Estado como se fosse o ente superior, onde o cidadão está a serviço do Estado e não o Estado a serviço da cidadania. Infelizmente, a nossa Constituição, apesar de reconhecer que o poder emana do povo e em nome do povo é exercido, no resto da Constituição se encarrega de destruir detalhadamente isso, transformando o Estado em ente superior onde o cidadão está a serviço da autoridade, está a serviço do poder, onde o cidadão tem de prestar veneração, se prostrar na frente da autoridade e dizer sim senhor, sim senhora, que bom que você veio aqui, e não o inverso, de ter a autoridade a seu serviço, que veio aqui exatamente apoiá-lo, que veio aqui exatamente tornar a sua ação efetiva. Nesse sentido, o serviço do Estado aponta para medidas absolutamente urgentes, como nós tratamos aqui a questão da reestruturação fundiária, podemos chamar de reforma agrária, mas a reestruturação fundiária seja no campo e como um desafio fundamental nas cidades, onde os pobres estão sendo jogados para distâncias infinitas, sem estrutura, sem transporte, sem saneamento básico. Mas que diz, ah, bom, mas agora eles terão uma casinha para ficar lá, que está caindo aos pedaços, vocês viram, alguns viram no filmezinho um caixotinho lá que se chama Minha Casa Minha Vida. Então, aí, nesse sentido, é necessário repensar exatamente essas questões todas para colocar a iniciativa do Estado beneficiando as pessoas e não o inverso. A reforma política será uma necessidade fundamental. A questão do transporte coletivo, sem dúvida nenhuma, desafia todos nós. O Brasil continua investindo maciçamente na produção de carros e na compra de carros. A gente assiste, principalmente nas pequenas cidades do interior, engarrafamentos intermináveis. Ou seja, as pessoas numa cidade interior que antigamente podia percorrer a cidade a pé durante 10 minutos e ia de ponta a ponta, hoje não conseguem atravessar a cidade em uma hora, porque os carros estão todos parados, todos engarrafados e todo mundo satisfeito dentro do carro, esperando que o bendito carro da frente possa andar. Ou seja, é o tipo de coisa. E eu não estou dizendo que as pessoas não têm direito a carro, todo mundo tem direito a tudo. O que eu estou dizendo é que há necessidade de repensar isso, para que as pessoas possam se deslocar de uma forma conveniente, digna, e não em ônibus que não andam, ônibus que quebram e ônibus entupidos de gente onde você nem pode respirar. Finalmente, só para encerrar, me parece que, como sugestão, me parece fundamental que, nesse sentido, houvesse uma reflexão e um apoio para se repensar o que, que significa o poder popular. Ou seja, nós só teremos democracia efetiva se as forças populares puderem se habilitar como forças adequadas ao diálogo no âmbito do país. Ou seja, enquanto houver um setor dominante que impõe as decisões e a área popular sem condições iguais de diálogo, sem condições efetivas de participação, nós não teremos democracia. Teremos um arremedo de democracia, mas um domínio permanente dos mais fortes sobre os mais fracos. Então, como é que nós podemos fortalecer os mais fracos para que eles se constituem em parte igual, para que ele se constitua com uma força política igual e que possa negociar efetivamente no âmbito das decisões do Estado, da estrutura do Estado. E, finalmente, a importância de se rediscutir a necessidade de que os direitos sejam direitos para todos. Ou seja, se nós temos na Constituição uma definição de direitos fundamentais, e, de fato, nesse sentido, o capítulo 5º da Constituição Federal é um capítulo bem extenso sobre direitos, mas em que medida esses direitos consolidados aí na Constituição Federal podem efetivamente chegar a todas as pessoas, e não só a alguns? Para isso, o Estado precisa trabalhar de forma diferenciadamente. É necessário tratar desiguais de forma diferenciada. O tratamento igual só fortalece o mais forte. Então, nesse sentido, medidas efetivas do Estado para que os mais frágeis, os mais vulneráveis possam ser fortalecidos e nós tenhamos um avanço concreto, consistente na área do acesso a direitos para todas as pessoas, com serviços efetivamente colocados à disposição de todos, me parece ser o melhor caminho que nós podemos pensar, juntados aos outros dois, como perspectiva para o âmbito da cooperação internacional e nesse diálogo que deve continuar e que é muito positivo da relação dos países do Sul com os países do Norte. Obrigado.
Ja, vielen Dank, Daniel. Wir eröffnen dann gleich die Fragen, aber vorher möchte ich auch noch hier oben ein bisschen links-rechts den Austausch fördern und dem Ulrich die 2 Minuten geben, die der Daniel nicht verbraucht hat.
Vielen Dank für die vorzügliche Übersetzung. Ich fühle mich sehr im Dialog. An Sonja, das ist jetzt geht nicht von meinen 2 Minuten ab, ein Tipp, weil du sagst, was ist mit unseren Publikationsergebnissen? Ich versuche gerade ein Leitbild umzusetzen, das Slow Publishing. Für mich selber, dass man sozusagen gründlicher arbeitet, weil man ja sozusagen permanent in diesen Anforderungen ist, wissenschaftlich zu publizieren. Was ich spannend finde, das will ich nur hervorheben, was ich lerne, ist wirklich nochmal die Bedeutung von Rechten, die historischen Kämpfe, die Errungenschaften und möchte 4 ganz kurze Bemerkungen machen. Das eine ist, was beide sagen, Daniel und Sonja, die Frage der Institution, die Frage des Staates. Ich habe es ja versucht einzuführen. Aus meiner Sicht gibt es eine interessante Spannung zwischen euren Positionen. Ich würde mich eher Daniel anschließen, dass Sonja sehr stark die Institution selber stark macht. Und ich glaube, wir müssen viel stärker hier wie dort die Institutionen Staat und andere Institutionen von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und Kämpfe denken. Nicht nur die Kämpfe von unten, sondern auch die Kämpfe von oben. Die Neoliberalen haben schon gekämpft, dass der Staat neoliberal ist. Das Kapital, das weltmarktorientierte Kapital. Und das müssen wir viel stärker in die Staatsdiskussion wieder mit reinnehmen. Wir sitzen da in unserer Arbeitsgruppe in Quito dran, unter diesem Begriff der Institutionalidad. Und in dem Buch, was hinten ausliegt, habe ich mal versucht, mit den Politikas Publicas und dem Staat das ein bisschen aufzuspielen. Also das wäre erster Punkt. Da müssen wir, glaube ich, noch stärker diskutieren. Und ich würde sagen, den Staat von den Kämpfen, von den Kräften, nicht nur von unten, sondern umfassender. Zweiter Punkt. Sonja oder beide sagen ja Neo-Entwicklung, andere Form des Wachstums. Und ich würde schon immer fragen, welches Wachstum? Wachstum, ich glaube, ja, es kam schon an, also meine Kritik ist ja nicht jetzt ich ja oder nein zu Wachstum, sondern was sind die Logiken, die hinter Wachstum stehen, die gesellschaftlichen Logiken. Ich mache es mal ein bisschen bildlich. Wie wird der Kuchen gebacken, der dann verteilt wird? Und aus meiner Sicht ist die Diskussion sehr stark, Hauptsache der Kuchen wird größer und dann können wir ihn verteilen und dann soll er besser verteilt werden. Aber was sind die Ingredienzen des Kuchens? Welcher Konsum soll denn gefördert werden? Wenn Sonja zu Recht sagt, Lula hat in der Automobilindustrie gearbeitet, dann würde ich sagen mit meinen Bemerkungen, das Problem ist, dass er in die Automobilindustrie musste und dass er nicht eine gute andere Arbeit machen konnte, die vielleicht andere Produkte hergestellt hätten, die, wenn wir das teilen, das Argument, es gibt auch viele, die finden Autos super, aber die sagen, vielleicht ist die Produktion von Mobilität als sehr starke Automobilität Teil des Problems und vielleicht wäre es besser gewesen, Lula hätte Hochgeschwindigkeitszüge für Brasilien mitproduziert. Ich spitze es zu. Also die Frage des, was wird wie produziert? Und das hängt, und das wäre jetzt mein Punkt mit dem Extraktivismus oder dem Neo-Extraktivismus. Was laufen muss, eine Diskussion, und ich kenne mich in der brasilianischen viel zu wenig aus, ist die Weltmarktabhängigkeit und die aktuelle Attraktivität des Extraktivismus zu durchbrechen, worüber beide nicht gesprochen haben, und es ist keine Kritik, ihr hattet nur 15 Minuten, ist eben der Weltmarkt. Dass die jetzige Entwicklungskonstellation ja nicht eine ist, machen wir jetzt ein bisschen Neoentwicklung oder Entwicklung, sondern dass jetzt heute Venezuela prekär wird, das Regierungsprojekt in Venezuela, weil der Ölpreis von 120 auf 80 Dollar runtergeht, das ist das Problem. Und wenn die Landwirtschaftspreise runtergehen in Brasilien, also die Weltmarktpreise, und Brasilien wird in eine Krise kommen, das ist das Problem. Und darüber nachzudenken und da rauszukommen, ich bin ja nicht gegen die Nutzung von Natur für eine gute Ökonomie. Ich sag nur, das Problem ist die enorme Abhängigkeit von einem Weltmarkt, der heute mit hohen Preisen besser natürlich ist als in den 80er Jahren bei geringen Preisen, aber es bleibt ein Problem. Und was sind die Mechanismen, diesen Umbau anzudenken? Das ist mein Kernpunkt oder unser Kernpunkt. Ich will nicht zu lang. Der letzte Punkt von Daniel nochmal mit der Artikulation. Ich will eine Erfahrung teilen. Ist doch okay? Nee. Und dann will ich eine Schlussbemerkung zu Extraktivismus. Die Erfahrung ist mit den Gewerkschaften in Europa und jetzt für mich in Österreich. Ja, wir müssen eine Artikulation der Interessen hinbekommen. Und ich versuche ganz stark mit den Gewerkschaften eine Diskussion zu führen. Ich lebe ja in Österreich, in 20er Jahren waren die Gewerkschaften sehr links in Österreich und sie hatten etwas, was auch die deutschen Gewerkschaften stark hatten, nämlich nicht nur die Interessen der Arbeitnehmerinnen zu vertreten, sondern die Interessen der Gesellschaft. Wir vertreten die Interessen der Menschen in dieser Gesellschaft. Und wenn wir diesen Diskurs stark machen, vielleicht auch in Brasilien, dann können wir Umweltfragen, Fragen des Öffentlichen, Fragen des Staates ganz anders thematisieren als nur, wie unter neoliberalen Zeiten, das Interesse der Gewerkschaften ist die Arbeitnehmerinteressen im Betrieb und das Interesse der Gesellschaft ist das Kapitalinteresse. Wir bringen die Gesellschaft voran mit unseren Investitionen. Das ist der Kern des Neoliberalismus auf der diskursiven Ebene. Wie kriegen wir einen Diskurs hin, vielleicht auch in Brasilien, dass die Gewerkschaften und andere Akteure in dieser Artikulation, die Daniel nennt, wieder sehr viel stärker sich auf die Gesellschaft beziehen? Nämlich eben auf öffentliche Daseinsvorsorge, auf gutes Leben, auf Infrastruktur gegen Umweltschutz. Und heute sind sie zurückgedrängt in die Position, bitte, wir verteidigen die Arbeitsplätze. Und das ist was ganz anderes. Und letzte Bemerkung, das ist nur, ich trage ein Argument von Camila Moreno weiter, die auch in Leipzig war. Aus meiner Sicht ist die Verwendung von Sonja des Begriffs Extraktivismus, dann ist Extraktivismus alles. Ja, wenn sogar sozusagen die wissenschaftliche Leistung extrahiert wird. Das ist aus meiner Sicht eine zu breite Verwendung von Extraktivismus. Wir meinen wirklich ein Entwicklungsmodell, ein sozioökonomisches Entwicklungsmodell, das ganz stark auf der Übernutzung von natürlichen Ressourcen basiert. Und weil sonst machen wir den Begriff unscharf. Wenn alles immer neben Extraktivismus heißt, dann wird der Begriff unscharf. Das wollte ich nur noch mal mitgeben für die Diskussion. Danke.
Ja, noch einen letzten Versuch von einer Antwort von Sonja und dann gehen wir ins Plenum.
O que eu quis colocar como questão, tratando da experiência do Brasil, é que a experiência reformista, que ela tem os seus limites. É claro que o neodesenvolvimentismo no Brasil, representado pelos governos do PT, não foi a mesma coisa do governo militar, que dizia, neste caso, é que dizia que esperar o bolo crescer e nunca chegava a distribuir. É o caso do governo do neodesenvolvimentismo petista, é fazer a inclusão desde sempre. Agora, poderia ter feito, em vez de automóveis, facilitado que as pessoas todas comprassem um automóvel que fizesse trens? Eu acho que essa contradição está clara no Brasil, senão as pessoas não teriam começado o movimento de junho a partir do problema do transporte coletivo, porque as cidades estão inviáveis. Agora, tinha dinheiro para fazer o trem ou tinha que pagar a dívida para estabilizar a moeda? Então, era muito mais fácil o automóvel e as soluções foram tomadas pelo lado mais fácil e, por isso, tem contradições e consequências. Eu usei o extrativismo na área intelectual como metáfora, não como um conceito, como uma metáfora de como estamos todos envolvidos no mesmo sistema. Mas a pergunta, a questão central que eu queria colocar é: o decrescimento é uma ruptura com este modo de produção capitalista ou é uma reforma, como nós fizemos também? Ele dará uma sobrevida ao capitalismo, porque provavelmente, se dentro dos constrangimentos que existem, ele se colocará como uma reforma que, embora mude coisas, não mudará o essencial. Essa era a minha questão.
Dankeschön. Ja, jetzt öffnen wir für Kommentare, Fragen. Wir sammeln ein bisschen, 3, 4.
Ernst Müller, ich wollte noch ein Argument einführen, zur Diskussion stellen, zu dem Vortrag von Uli Brandt über sozusagen Grenzen des Wachstums und die Konflikte, die das mit den Gewerkschaften oder mit der Notwendigkeit der Armutsbekämpfung in Ländern Lateinamerikas bringt. In kapitalistischen Gesellschaften sind die Statistiken üblicherweise so: 50% des Einkommens, also Unternehmensgewinne und Arbeitseinkommen summiert, gehen an weniger als 10% der Bevölkerung. Bei den Vermögensverhältnissen ist die Verteilung noch extremer. Das heißt, im Grunde genommen hat man ein Potenzial. Man könnte im Faktor 2 das Bruttoinlandsprodukt der reichen Länder reduzieren, ohne denen der Mehrheit der Bevölkerung etwas wegzunehmen. Oder in Ländern wie, sagen wir, Schwellenländern, könnte man die Lebensbedingungen der Mehrheit der Bevölkerung um einen Faktor 2 verbessern, ohne dass das Bruttoinlandsprodukt und die Umweltschädigung, die daraus resultiert, zunehmen würde. Wenn ich dazu jetzt noch Effizienzpotenziale nehme und bessere Technologien wie, sagen wir mal, erneuerbare Energietechnologien, dann habe ich eigentlich ein ökologisch verträgliches, in Anführungsstrichen, Wachstumspotenzial für die nächsten Jahrzehnte. Das große Problem ist natürlich die politische Machtfrage: Wie nehme ich den 10 oder 5 oder 2% Reichsten ihren egoistisch angeeigneten extremen Reichtum weg und mache ihn für den Rest der Gesellschaft nutzbar? Aber das wäre doch ein Argument, weil sonst bleiben wir wieder in dem, was am brasilianischen Steuermodell kritisiert wurde: Die Mittelschicht finanzieren mit ihren Steuern sowohl den Staat als auch die Umverteilung. Das ist in Europa nicht besser. Ja, warum sollen denn gerade die, die am meisten haben, sich aus ihrer Verantwortung stehlen dürfen?
Ja, 2 Fragen. Eine an Daniel. Du hast gesagt, die sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, die Zersplitterung sollte überwinden werden. Das ist eine Aufgabe der Zukunft, eine zentrale Aufgabe, die Zersplitterung von Initiativen zu überwinden. Das Problem ist, denke ich, dass sich was passiert in den letzten Jahren, dass sich teilweise Gewerkschaften andere soziale Bewegungen und Gruppen in Positionen gegeneinander befunden haben. Ich will mal das Beispiel, ich weiß, Bello Monge kann vielleicht nicht mehr hören, aber beim Sozialforum 2009 in Belém, beim Weltsozialforum, war es für mich eine schockierende Erfahrung zu sehen, dass ein Teil des Blocks der Demonstration des Sozialforums von dem Syndikat des Urbanistas angeführt wurde in Belém für Bello Monge. Und sie einen riesen Stand im Sozialforum hatten, wo sie Propaganda für Bello Monge gemacht haben, finanziert von den Betreibern von Bello Monge. Also solche Konstellationen, und in Bello Monge, auch in anderen Projekten, sind dann die Fundus, die Sonja erwähnte, die von Gewerkschaften aus Staatsbetrieben mit kontrolliert werden, dann Teil dieses Modells der Investitionen in solche Großprojekte. Also wie will man da einfach solche Fragmentierung überwinden, weil sie jetzt eine ganz, ganz tiefe soziale Differenz ausdrücken? Das wäre die Frage. Eine ganz kurze Frage an Uli. Du hast jetzt so viel Wert auf den Weltmarkt gelegt. Wenn man sich die Entwicklung in Brasilien anguckt, dass der Weltmarktintegration der letzten 20 Jahre ist, was gewachsen ist, ist nicht der Handel mit den USA und Europa, sondern der mit Lateinamerika und mit China. Das heißt, es wird hier auch von vielen argumentiert, dass sozusagen diese neue Dimension des Marktes, Mercosur, Integration Lateinamerika, Handel mit Venezuela oder so und mit China ein antihegemonales Projekt ist, der den Weltmarkt anders auflädt, als sozusagen nur immer wieder sagt, ein Weltmarkt und die Abhängigkeit. Also diese Dimension, eine neue Entwicklung im Weltmarkt, da möchte ich nochmal einen Kommentar zu hören vielleicht.
Ja, Tina Kleiber, Brot für die Welt. Ich fand es total spannend, jetzt nochmal zu hören, dass wir ein attraktives Wohlstandsmodell brauchen, finde ich, also klingt total gut. Ich frage mich immer so ein bisschen, wo ist die Verbindung zu wer, also wie ist der Weg dahin, mit wem, wer trägt das? Und hört man mich nicht? Und vor allen Dingen die Verbindung zu den jüngeren Generationen. Also die was ich sehe, konsumieren, bis der Arzt kommt. Also und da sehe ich auch keinen, oder was heißt keinen, aber ich sehe viel Interesse an emanzipatorischen Projekten, an anderen Formen des Produzierens etc., des Konsumierens weniger etc. pp. Aber gerade so bei Jugendlichen in den Schulen, bei denjenigen, die jetzt irgendwie losgehen und ihre Lebensweise gerade neu definieren, wie nehmen wir die mit?
So. Eu tenho uma pergunta para o Daniel. Quando você fala sobre o que significa repensar, o que significa o poder popular, eu acho assim que tem dois aspectos ou fenômenos no Brasil: a questão, o recuo da militância, quando o PT assume o governo, e agora a população que foi às ruas por conta de um protesto, que eu penso, de certa forma, o PT também facilitou essas pessoas irem às ruas, e muitas pessoas agora foram contra também Dilma, mas assim, o PT levou essas pessoas, eu penso, a repensar e a reivindicar. Em todo caso, minha pergunta é assim, você acha que agora o Brasil vive um momento, essas pessoas não estão preparadas, quem são essas pessoas que agora fazem parte dessa militância, desse movimento que recuou? E você acha que há uma certa insegurança, um Brasil, um país tão grande, quase 200 milhões de habitantes, e assim, como vive agora, o que você pensa, quem vai ser o ator para levar novamente a retomada do que foi perdido, porque o PT assumiu o governo e muitos talvez pensaram que ia fazer que ia ter um milagre. Obrigada.
Okay, machen wir erstmal den ersten Block. Wer möchte anfangen? Daniel? Quer começar?
Obrigado. Se entendi, são Duas perguntas que foram para mim. O primeiro é em relação à questão dos sindicatos. Na nossa trajetória, os sindicatos no Brasil nasceram anarquistas, ou seja, toda a nossa formação sindical foi influenciada por migrantes europeus, no início do século XX, e os sindicatos eram profundamente anarquistas, portanto, se confrontavam com o Estado. Getúlio Vargas, que governou o Brasil inicialmente de 1930 a 1945, ele faz um jogo de cooptação dos sindicatos. Talvez por isso Lula se sinta muito parecido com Getúlio, porque ele também fez um jogo de cooptação dos movimentos. Então, muito próximo. Mas é um jogo de cooptação dos sindicatos, tirando os sindicatos do seu papel fundamental de mobilização social, e exatamente isso que deveria fazer o sindicato, mobilização e representação social, não só da categoria econômica, mas do conjunto da sociedade. Então, Getúlio faz um jogo de cooptação, tornando os sindicatos como meros mediadores, em nome do Estado, da relação capital e trabalho. Então, ele foca nessa direção ao sindicato, e os sindicatos acabam assumindo esse papel gradativamente. Por isso que eu falo em recuperar o papel do sindicato. Então, quando em Belo Monte, por exemplo, você tem os sindicatos do lado de lá, isso é decorrente dessa regulação sindical que não foi debatida ou discutida ou renovada ou recuperada ao longo desse tempo. Então, é normal nesse sentido, é compreensível nesse sentido que o sindicato esteja do lado de lá, fazendo o seu papel de mediar a relação do trabalhador com o empreiteiro e tentando preservar o emprego desse trabalhador. A função política o sindicato perdeu a partir da regulação, né? Então, eu digo o seguinte, há necessidade de recuperar esse papel do sindicato. Reconstituir esse papel não vai ser fácil, porque tem que enfrentar toda uma trajetória histórica dos sindicatos, mas, enfim, será um desafio, sem dúvida nenhuma, pela frente. Em relação à segunda pergunta, o recuo da militância, os protestos de rua, etc. e tal, eu penso o seguinte... A pergunta que se coloca é, primeiro, quais são os valores efetivos que nos seguram ao redor de uma causa, que nos permitem nos envolver numa causa? Eu tenho muita esperança, mesmo com a trajetória da juventude atual, tenho muita esperança na juventude, se ela puder detectar novos valores de reconstrução da sociedade, novos valores no sentido de reconstituir direitos. Eu não vejo, nesse momento, atores consistentes para poder reapresentar esses valores e dar sentido a uma luta efetiva pela mudança social. Não vejo atores efetivos. Infelizmente, como eu disse, os sindicatos perderam o seu papel, poderiam ser, não são. Os partidos políticos não querem fazer isso, os partidos políticos têm uma proposta de poder e não de reflexão ou de proposta para a nação. A igreja recuou completamente nos últimos tempos, isso é devido exatamente a um redirecionamento vindo de cima para baixo e que tornou a igreja, principalmente a igreja católica e as igrejas evangélicas também, muito mais conservadoras. Então, quem vai reconstituir isso? Nós teremos. Esse será o nosso desafio. Na minha perspectiva, é exatamente isso: retomar a unidade, reconstituir a unidade, juntar forças isoladas que existem, iniciativas aqui, iniciativas aqui, iniciativas aí, juntá-las e, a partir disso, reconstituir valores e dar sentido à luta social. Me parece que por aí nós teríamos um programa pela frente perfeitamente executável e que poderia fortalecer aquilo que eu chamei de exatamente poder popular para poder fortalecer a nossa democracia.
Eu queria começar com a questão da Tina e seguir também com a questão da companheira lá, Nilza, né, do Amazonas. Eu me lembrei quando sobre essa questão do consumo, especialmente do consumo dos jovens, né? E como sair disso, como chegar a um estado de bem-estar e que não seja através do consumo, né? Se o consumo pode ser o caminho para o bem-estar, parece que não, né? Vai parar no médico, como você diz. Eu me lembro, eu lembrei do um estudo do Norbert Leschner, no Chile, quando o Chile a gente fala muito pouco, mas acho que de vez em quando a gente viu olhar para a experiência interessante do Chile. Enquanto todos os países da América Latina estavam mais ou menos estagnados, o Chile crescia com um modelo neoliberal estrito, né, desde a ditadura seguida, e atenuado pelos governos democráticos, e parecia isso o melhor dos mundos. Era o único que estava crescendo e, portanto, supunha-se que o maior consumo estaria gerando também maior satisfação para todo mundo. O estudo do Leschner é extremamente interessante, porque ele aponta um mal-estar civilizatório no Chile nesse momento, né, e identifica, através da figura do medo, né, que tinha a ver com uma crítica a essa ideia do consumo, né? E ele dizia que as pessoas tinham muito medo, apesar de estarem consumindo muito mais. E quais eram os medos? O medo do futuro, porque você está no mercado hoje, mas é um mercado extremamente competitivo, pode ser que amanhã você não tenha mais emprego e pare de consumir. E nada te garante que você vai estar com o mesmo padrão de vida, o que seja, porque não tem mais estado de bem-estar, nem nada disso. O medo, né, do outro, porque o outro é sempre um concorrente e pode, desde tomar o seu lugar no trabalho até te assassinar na rua se ele tiver menos dinheiro que você. Então, o outro passa a ser sempre visto como a partir do medo e do inimigo. E o medo da falta de sentido, porque o consumo não dá sentido à vida das pessoas. E eu acho que eu acho que os jovens sentem isso. E essa é a contradição de tentar incluir exclusivamente através do consumo. O consumo pode ser bom até um certo ponto, e depois ele se transforma num mal-estar enorme. E acho que os jovens apreendem isso na falta de trabalho digno, confiável, né, na falta de um futuro e no medo dos outros. E acho que eles vão para a rua. E não por acaso foram os jovens que, fora da estrutura tradicional partidária, no Chile foram reclamar contra a questão da universidade e faziam um movimento de rua fortíssimo. Então, eu penso que talvez... o que a gente vai ter que entender é que esse novo sujeito, esse novo ator, ele é descentrado. Ele aparece em questões onde a contradição lhe toca, e talvez nós devêssemos entender essas gramáticas novas de atuação e de identificação, e que não são as tradicionais. E acho que os jovens, quando vão para as ruas, eles estão mostrando este mal-estar sob diversas formas, e acho que seriam bastante sensíveis à pergunta que foi colocada pelo Miller, de quais são as mudanças possíveis para melhorar a vida de todo mundo e que contradizem interesses fortes empresariais, mas que poderiam ser feitas com mais facilidade. E acho que a tarefa é chegar mais perto, né, dessas pessoas que são as que... expressam esse mal-estar.
Dankeschön. Uli?
Ja, zwei Bemerkungen. Erstmal vielen Dank nochmal für das Insistieren auf der Verteilungsfrage. Ich glaube, das ist wichtig. Und wir haben ja mit diesem Buch von Thomas Piketty jetzt so ein bisschen Rückenwind, auch in der Thematisierung Einkommensfragen, Verteilungsfragen. Das kann ich nur unterstützen. Zu Thomas und in Anschluss an Sonja die Frage des Weltmarkts. Ja, da verschiebt sich was. Ich würde das nicht antihegemonial nennen, weil China, also, oder man muss vielleicht unterscheiden. Das antihegemoniale Moment, was du meinst, ist, glaube ich, gegen einen Zugriff der USA auf Lateinamerika. Einverstanden. Aber ich würde sagen, es gibt weiterhin eine Hegemonialität. Hegemonie heißt ja eine breit akzeptierte und auch machtförmig durchgesetzte Form von Politik, Wirtschaft, Kultur. Und da würde ich sagen, ist der hegemoniale Charakter der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise wird von China eher verlängert. Also da, sozusagen auf dieser Ebene wird wenig in Frage gestellt. Auf der politischen Ebene, wie du es eher meinst, oder der imperialen Politik, ja, aber ich sehe da wenig Spielräume. Wir haben gerade zwei Studien anfertigen lassen von dieser Forschungsgruppe, eine von Edgardo Lande aus Venezuela, eine von Camila Moreno aus Brasilien. Um China genauer zu verstehen in Lateinamerika, da gibt es ja auch schon Material, die haben das ein bisschen zusammengefasst und aus unserer Forschungsgruppe soll es nächstes Jahr mal eine Delegationsreise nach China geben. Da ist viel Bedarf, aber ich würde sagen, ich würde immer darauf hinweisen, neben dem Antihegemonialen, diese eher auch Vertiefung einer bestimmten eben extraktivistischen, wie wir es nennen, Produktions- und Lebensweise. Die Frage von Tina des Modells. Ja, erstmal ist das jetzige Modell attraktiv, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also es wäre ja naiv zu sagen, die Leute sind entfremdet und sind unter der Büttel der Großunternehmen und werden verführt und so weiter. Das ist erstmal gelebt. Das ist ja was wir versuchen mit dem Begriff der imperialen Lebensweise. Aber, wie auch Sonja sagt oder auch Daniel, es gibt ein Unbehagen. Und dieses Unbehagen, und ich will jetzt nicht die Jugend oder die homogenisieren, aber dieses Unbehagen in der jungen Generation gibt einen Ausdruck, zwar jetzt gesellschaftlich nicht viel, aber immerhin in Leipzig, von diesen 3000 Leuten Anfang September auf der Degrowth-Konferenz waren 80% in den 20ern. Mit ganz starkem Blick auf alternativökonomische Ansätze und so eine ökologische Sensibilität. Ganz wenig auf Parteien, da hat Sonja auch recht, das ist vielleicht gar nicht die Form. Also ich würde sagen, an den Rändern, was entsteht an den Rändern? Das ist die klassische, ja auch immer emanzipatorische Frage. Und da würde ich schon sagen, gibt es einen Drive in Richtung sowas wie Alternativökonomie selber machen, wenn man sich die Literatur ansieht, Murks, Recycling und so weiter, das ist jede Menge. Ob das zu Brüchen führt, weiß ich nicht. Ich glaube schon gar nicht zu einem kollektiven Akteur, wenn ich jetzt Sonja richtig verstanden habe. Aber wie das zu Brüchen führt, ist eine andere Frage. Aber auch 1966 hätte man nicht gedacht, dass 1968 kommt. Ne? Also was sind die kulturellen Begierden oder Brüche, die dann auch in verschiedene Richtungen gehen können? Hier geht es ja bei Kritik eher nach rechts, ja? In Österreich noch schlimmer. Aber wo kann was aufbrechen? Und was ist der Anteil von Erfahrungsaustausch, das ist ja der Sinn auch von sowas, wie was ihr macht, von anderen Weltregionen? Zweiter Punkt. Also das wären sozusagen an den Rändern. Wäre nochmal die Praktiken selber anschauen von Menschen, wie sich verändern. Also ich würde einschätzen, dass in der Generation der 20er, also den Jüngeren, wie Tina sagt, sowas wie nicht mehr Fleisch essen oder nicht mehr unbedingt ein Auto haben, schon sehr starkes. Das ist jetzt keine politische Bewegung, aber in Wien gibt es nur noch 40% der Haushalte hat ein Auto. Die eins haben, teilweise zwei oder drei, aber nur noch, das heißt, die ganze Selbstbild der Stadt Wien ist toller Öffi, aber Autos müssen weiter abgesichert werden. Welches tolles Potenzial für ein autofreies Wien, wenn man mal denkt, die Mehrheit der Haushalte hat kein Auto mehr. Und bei meinen Studis würde ich sagen, ist ein Drittel lebt vegetarisch, vegan. Manchmal frage ich das in so einer Vorlesung mal so ab, ein bisschen so empirische Sozialforschung. Da gehen viele Hände hoch, wenn ich frage, wer lebt eigentlich vegetarisch, vegan oder wer hat ein Fahrrad. Dritter Punkt, also es wäre die von den Rändern und die Praktiken. Dritter Punkt wäre schon, wieder Stichwort Gewerkschaften, die institutionellen Akteure. Wie kriegen wir Gewerkschaften, auch Parteien, die Debatten jetzt, wir haben so einen Crossover-Prozess, Rot-Rot-Grün, auch mit dem Begriff der sozial-ökologischen Transformation, ich bin in diesem Institut Solidarische Moderne aktiv, aber wie kriegen wir vor allem wieder auch hier die Gewerkschaften oder auch bestimmte Großverbände auf eine emanzipatorischere, kritischere Perspektive? Ich will nicht zu lang sprechen. Der vierte Punkt wäre knallhart gesellschaftspolitisch, wo es an die großen Fragen geht, wo sowas wie von den Rändern gar nicht denkbar ist. Da denke ich vor allem an Energie und Verkehr auch. Das sind Verkehrsinfrastrukturen oder Energieinfrastrukturen sind riesige Investitionen. Und ich meine, die deutsche Energiewende kommt natürlich schon aus der Anti-AKW-Bewegung, aber es kommt schon auch aus dem EEG. Sind schon sozusagen große, auch politische Entscheidungen, die umgesetzt werden. Und der letzte Punkt, das wäre vielleicht für eine andere Tagung richtig oder so, was ist dann eine positive Story? Aber die positive Story ist nicht so eine Art Masterplan, sondern wie werden wieder Dispositive geschaffen, also so attraktive Orientierung, das versuche ich mit dem Begriff der attraktiven Produktions- und Lebensweise, wo Menschen auch Lust haben mitzugehen. Manche werden Harald Welzer kennen, ne? Mit seiner Stiftung Futur 2. Die versuchen ja gerade, die positiven Beispiele aus der Gesellschaft aufzunehmen und zu fragen, Futur 2, wie werden wir 2070 einschätzen, wie wir 2050 gelebt haben? Die Zeitskala ist jetzt egal. Also wie werden wir mal auf uns zurückschauen? Und was müssen wir heute machen und anders machen, damit wir auf eine gute Gesellschaft zurückschauen? Das finde ich sehr produktiv. Und Harald Welzer ist der Star. Ich meine, der füllt die Hallen mit diesem sehr gedankenreichen Spiel. Lasst uns mal wieder trauen, die Zukunft zu denken, aber nicht als Masterplan, sondern als einfach gutes Leben. Das ist, glaube ich, immer noch unterschätzt in der Linken.
Es waren jetzt noch drei Wortmeldungen, die ich auch gerne noch dran nehmen würde, die ich jetzt noch gesehen habe. Ich habe nur von Regina gemeldet gekriegt. Ja, da melden sich noch mehr. Wir haben das Problem, um 11:45 fährt das Taxi, das den Daniel Reck zum Bahnhof bringt. Und damit bröselt uns dann das Forum weg. Es ist einfach nicht genug Zeit, um es noch mit allen zu vertiefen. Von daher würde ich vorschlagen, wir nehmen die drei, die als erste sich vorhin gestreckt hatten, noch dran und müssen es dann doch leider beenden. So, das war der Lutz.
Lutz Taufer, Weltfriedensdienst. Ich möchte es ganz kurz machen. Ich möchte zurückkommen auf das, was Daniel gesagt hat. Die Stärkung der Kompetenz der armen und oft bildungsfernen Schichten, um ihre Interessen im emanzipativer Sicht einzubringen. Das entspricht sehr stark meiner eigenen Erfahrung. Es gibt ja in Brasilien genügend partizipative Institutionen, die von den Intellektuellen in den 80er Jahren entwickelt wurden, die aber heute ausgefüllt werden müssten, sollen von Menschen aus Bildungsfernen, aus armen Schichten. Und ich weiß das von Espo zum Beispiel, dass sie sich sehr darüber beklagen, dass sie den Manipulation der Präfekten in diesen gesetzlich definierten Institutionen, Conselhos Participativos zum Beispiel, ausgeliefert sind. Leonardo Boff hat einen Vorschlag gemacht vor einigen Jahren, dass die Universitäten stärker hier intervenieren sollten, solidarisch sein sollten und die Menschen unterstützen sollten, was es teilweise gibt, aber es müsste mehr laufen.
Wiebke Thomas, genau, und ich habe auch noch mal eine Frage an die beiden brasilianischen Referentinnen. Und zwar ist die Einschätzung dann eher negativ. Ich wollte auch das ansprechen, welche Subjekte denn solch eine sozial-ökologische Transformation oder im brasilianischen Kontext Postextraktivismus vorantreiben könnten. Find auch, also schließe mich an die Vorrednerin an, dass ich nicht bei Gewerkschaften so viel Potenzial sehe, sondern eher bei sozialen Bewegungen von Indigenen, Quilombolas, traditionellen Völkern, da eher Subjekte, die eine Transformation vorantreiben könnten. Und wollte dann aber fragen, es wurde festgestellt, dass viele soziale Bewegungen kooptiert wurden, gerade auch der MST und ähnliche durch die PT. Soziale Bewegungen werden sehr, sehr stark auch kriminalisiert, was man gesehen hat durch hohe Gewaltbereitschaft auch während der Demonstrationen 2013 und dann ja auch nochmal um die WM herum gab es ja auch nochmal ein paar, wo sehr stark gegen vorgegangen wurde. Und gleichzeitig wurden demokratische, partizipative Modelle wie die Conselhos und so weiter oder die sehr progressive Verfassung werden auch kooptiert, sich angeeignet für neue Formen von Governance und Verfassungsänderungen sollen durchgeführt werden. Also die Kräfteverhältnisse haben sich, glaube ich, so stark verschoben, dass es gar nicht darum geht, erstmal neue Rechte festzuschreiben, sondern die Rechte, die mal erkämpft wurden, irgendwie zu behalten. Und ich hätte da gerne eine Einschätzung zu.
Danke. Manfred Koch, ich habe 2007 in Nairobi und später in Berlin auf gewerkschaftlicher Seite mitgearbeitet an der Teilnahme sozusagen an Weltsozialforen. Da will ich festhalten gegen Skepsis und berechtigte Kritik an Gewerkschaften. Erstens die Teilnahme von Gewerkschaften an so etwas wie Weltsozialforum ist an sich schon für sozusagen deutsche gewerkschaftliche Verhältnisse ein Novum und etwas, was ich nach wie vor hoch einschätze. Reicht aber nicht. Ich sehe als jemand, der aus der Dritten Weltbewegung kommt und dann zu gewerkschaftlicher Arbeit kam über etliche Jahre, ich sehe Prozesse der Annäherung, symbolisiert etwa dadurch, aber auch zum Beispiel ich kenne die innerbrasilianischen gewerkschaftlichen Verhältnisse nicht mehr so gut. Ich weiß, dass es in Brasilien wie hier sozusagen stark auseinanderstrebende Sichtweisen gibt, aber es gibt die Widersprüchlichkeit. Die gibt es in Brasilien und die gibt es stark auch hier. Das heißt, wenn etwa, ich sage mal so ein Beispiel, Institut Solidarische Moderne oder Teilnahme von Gewerkschaften auch am Degrowth-Prozess oder, es wundert mich etwas, das Stichwort ist überhaupt noch nicht gefallen hier, möchte ich auch als Kritik ans Publikum richten, Stop TTIP, ja, als eine essentielle Kampagne in diesen Monaten, ja, das ist das Stichwort, ist nicht mal gefallen hier. Da, auch da kann ich sagen, als gewerkschaftlich interessierter, orientierter Mensch, ist es so, dass wir Kräfte haben, die sehr aktiv da sozusagen auf gewerkschaftlicher Seite gegen dieses Wachstumsprojekt, ja, atlantischer Qualität arbeiten. Und es gibt Gewerkschaften, die das massiv unterstützen. Ich bitte aber darum, die Widersprüchlichkeit sozusagen zu notieren und im Kopf zu haben.
So, ich habe gesehen, es sind noch mehr Fragen da, aber wir machen an der Stelle den Cut, weil uns einfach die Zeit nicht reicht. Es tut mir leid. Ich gebe noch zurück für die Antworten und dann schließen wir das Podium.
Bom, devido ao tempo limitado, acho fundamental essa colocação a respeito da atuação entre os mais frágeis, trazer a participação, tomar iniciativa. Eu acho que isso é uma das responsabilidades de atuação de todo mundo. Falar em nome, mas principalmente fortalecer o protagonismo dos mais fracos. Eu acho, lamentavelmente, vou levantar talvez uma questão um pouco difícil de ser enfrentada a respeito do papel dos intelectuais. Eu acho que, hoje em dia, os intelectuais passaram a falar muito em nome próprio e não assumindo esse papel da contribuição para a luta social. De modo geral, claro que existem intelectuais e intelectuais. Me agrada muito a ideia de retomar a perspectiva de Gramsci a respeito da responsabilidade do intelectual para contribuir com o movimento social, para ser aquele que consegue ouvir o que o movimento social, ele analisa e retribui a sua contribuição ao movimento social, tornando-se suporte ao processo social. A mim me parece que isso seria fundamental, discutir, debater um pouco mais aprofundadamente. Não temos tempo para isso, mas, enfim, colocar aí a minha questão e aí sim tornar a produção intelectual uma produção orgânica com o movimento social e não simplesmente para constar aí no âmbito da universidade ou no âmbito do currículo. O segundo ponto, talvez eu levantei a questão, acabei levantando a questão dos sindicatos, e eu sou profundamente crítico aos sindicatos, principalmente os sindicatos brasileiros. Eu acho que os sindicatos se afastaram das suas bases. Hoje eles cumprem um papel de execução de algumas políticas definidas no âmbito do Estado, principalmente na área previdenciária, na área de encaminhamento de papéis, etc. e tal. Mas eu continuo acreditando de que se poderia, a partir de sindicatos muito combativos que existem no Brasil, se poderia estabelecer um debate sobre a recuperação do papel dos sindicatos no âmbito da intervenção social, do desenvolvimento de iniciativas sociais. Claro que os movimentos sociais têm o seu papel. Eu sou um advogado cooperativista, eu acho que as cooperativas têm o seu papel importante, as associações têm o seu papel importante. Portanto, o que eu defendo é a unidade de esforços, de iniciativas, que possamos juntar essas iniciativas. Então, juntos, é possível constituir uma força efetiva, uma força social efetiva. Trabalhar isoladamente não vai levar a lugar nenhum. Eu só lembraria, nesse sentido, um esforço que foi feito já há bastante tempo, 8 anos atrás, quando se pensou numa Assembleia Popular. A Assembleia Popular foi decorrente de uma iniciativa da Igreja Católica, da Semana Social, da CNBB, mas que depois se transformou num momento em que todo mundo poderia se juntar. E nós fomos boicotados exatamente pelo movimento sindical, que achou que se estava constituindo uma força que poderia se contrapor à autonomia, à ação hegemônica do movimento sindical. Foi um erro naquele momento, a nossa dificuldade, e foi a nossa dificuldade também de atrair o movimento sindical para uma ação conjunta. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, nesse momento, do ponto de vista social, é o principal desafio. E espero que nós possamos enfrentar esse desafio e que vocês sejam solidários nessa nossa tarefa. Eu aproveito para me despedir, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Eu aprendi muito nessa minha estada, mais do que possa ter contribuído, mas eu espero também aquilo que eu levantei como debate possa ter contribuído para o futuro das nossas relações. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Aproveito também para agradecer a você. Obrigado, eu acho que assim, em nome de todos, por suas valiosas contribuições, suas críticas, e desejamos um futuro na luta. Continua. Obrigado. E a Sônia vai ainda responder.
Bom,
começar pela questão dos sindicatos, né? É claro que entre os sindicatos que nos anos 70, ao final dos anos 70, puderam representar a sociedade brasileira contra a ditadura nas greves do ABC, né, através da luta contra a caristia, que era uma luta que envolvia a questão dos trabalhadores, mas envolvia a sociedade como um todo. E o sindicalismo hoje vai um mar de diferenças. Eu não concordo com o Daniel que está saindo, mas acho que houve esforços grandes para mudar a estrutura sindical na Constituinte, houve esforços no governo Lula com o Fórum Nacional de Trabalho, mas os sindicatos, as centrais sindicais, não têm unidade entre si e não aceitaram, finalmente, nenhuma alteração que lhes tirasse o poder que elas têm com a estrutura atual. E é claro que, numa sociedade em que tinha grande parte da população trabalhadora fora do mercado formal de trabalho, ser trabalhador formalizado e com sindicato é um privilégio, não é um direito. Se constitui tudo ali como privilégio. O Ministério do Trabalho do Brasil não trata dos trabalhadores do mercado formal. Isso é da área de assistência, não é? O Ministério do Trabalho é o Ministério dos trabalhadores formais. Então, ou seja, há uma diferenciação grande, né, e que, em alguns momentos importantes da luta pela democracia, os sindicalistas foram capazes de transcender a estrutura corporativa em direção a um projeto comum de luta. Em outros momentos pontuais também. É uma estrutura corporativa, não tem problema nenhum. A democracia comporta e deve comportar o corporativismo também. E acho que houve uma corporativização de atores não corporativos, por exemplo, os acadêmicos, que passaram a ter também todas as suas organizações, associações, e as suas regras de produção, que hoje dificulta essas pontes com outros que os intelectuais souberam fazer como intelectuais orgânicos. E não é fácil você estar tendo uma demanda produtivista de um lado e estar fazendo militância com movimentos sociais ao mesmo tempo. Você tem que se multiplicar para conseguir fazer isso. Eu sei bastante bem o que é isso. Mas, ao mesmo tempo, digo, não tem um conselho, né, que tenha força em alguma resolução no Brasil, conselhos de participação, se a CUT que está lá representada não for favorável. Então, essa coisa não está dissociada. É o partido, a central sindical, o conselho, é toda uma mesma estrutura, que quando há o sujeito político que está por trás de todos eles, né, que é um sujeito organizado, de esquerda e tal, ele está no partido, ele está no sindicato, ele está no conselho. E é isso que dá legitimidade às posições que tem. Se há um arrefecimento da luta política e desse sujeito político, isso vai se manifestar num partido que é mais governo que partido, que está distanciado das bases, e um sindicato que está mais defendendo os seus privilégios, e um conselho que também não vai fazer reivindicações. Então, o que eu quero voltar é o seguinte: o problema meu não é a institucionalidade. A institucionalidade foi fantástica criá-la. Agora, precisamos recriar o sujeito. Quais são as forças políticas que vão poder impulsionar e até transcender essa institucionalidade que foi criada para um dado sujeito que já não tem mais. Então, ela fica burocrática, né? Ela não representa o que deveria representar. Então, eu imagino que é possível dinamizar todos esses instrumentos, o partido, o sindicato corporativo, as conferências, conselhos, a partir da construção de sujeitos políticos, de articulação política, em torno de uma nova correlação de forças e uma luta pelo poder. A luta não é institucional, ela se dá dentro das instituições, mas ela é uma luta pelo poder. E aí nós temos que ver que há limitações dos companheiros sindicalistas e há limitações dos companheiros movimentistas. E como é que pode criar uma ponte entre eles para um projeto comum? E se cada um for defender a sua verdade, nós não construímos alianças possíveis para transcender isso. Então, acho que por aí seria a minha...
Obrigado. Encerramos por aqui. Uli, eu entendi, não tem mais nada aberto.
Sim, eu não sou pessimista para nada, tá? Eu acho que está tudo em movimento. Vai na favela para você ver. Está tudo em movimento. Tem nada parado, só a gente que não está lá.
É uma boa palavra final, está tudo em movimento. E agradeço a Sônia imensamente também pela contribuição e o Ulrich na reta final aqui. Eu acho que foi uma coisa muito rica também assim para contribuir a sua visão. E muito obrigado e vamos adiante no movimento. Aplausos.